Boinsen, Boinsen zur 79. Ausgabe der KulturpessimistInnen in der Variante Serien. Und zu meiner Linken begrüße ich meine reizende Frau, die Rebecca. Wie geht es dir, Schatz?
Oh Gott, bitte.
Das habe ich bei Lars Eidinger gelernt.
Nee, du kannst doch hier nichts machen, was du bei Lars Eidinger gesehen hast.
Nee, gelernt. Ich bin in die Lehre gegangen.
Ich wollte eigentlich sagen,
jetzt hast du genau
Schalömchen. Und ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Mir ist warm, ich schwitze, das Wasser läuft, aber ich freue mich trotzdem.
Und am anderen Ende der Leitung, bestimmt genauso schwitzend, der Erik.
Moignano Reloaded.
Erik, wie geht es dir? Wie warm ist es bei dir?
Gut, und es ist noch okay warm.
Okay, bei uns ist es schon...
Es ist noch okay warm im Zimmer.
Schon nicht mehr okay warm, aber ich habe hier einen kleinen Moschito schon.
Spoiler.
Spoiler an der Stelle. Für die Outtakes. Und wir befinden...
Wir sind wieder da.
Gute Moschito.
Darf ich mal hier moderieren oder willst du moderieren?
Ich hatte Angst, dass du schon zur nächsten Kategorie überleiten willst.
Nee, ich wollte gerade sagen, okay, dass wir wieder da sind, aber jetzt machst du das.
Nee,
mach du das.
Das Problem ist, die letzte Episode war die Jahresrückblicksepisode, da habe ich moderiert.
Jetzt ist doch kein Problem, das hast du sehr gut gemacht, finde ich, für deine Verhältnisse.
Du Arschgesicht.
Hallo?
Es geht ja hier schon wieder super los. Also, wir sind wieder da. Ich weiß, ihr musstet lange auf uns verzichten und es hat euch wahrscheinlich allen am Herzen direkt geschmerzt.
Das Herz geblutet.
Aber es war eine Menge los im letzten Jahr. Also
ja, Erik ist jetzt
fertig.
Fertig, ne?
Jo.
Wir sind kein StudentInnen-Podcast mehr.
Alle
aktuell.
Ausstudiert.
Erstmal.
Erstmal. Und wir sind jetzt auch vor Harte Jesus verheiratet.
Ja, genau. Deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, meine reizende Frau.
Das hast du auch in anderen Episoden vorher schon gemacht. Weil
aber
wir
jetzt stimmt's auch.
Jetzt stimmt's auch, genau. Das ist alles passiert und deshalb hatten wir
keine
eventuell
Lust.
Nicht ganz, keine Lust. Wir hatten keine Zeit und keine Kapazitäten und wären euch nicht gerecht geworden, weil wir uns nicht hätten vorbereiten können.
Das meinte ich doch mit keine Lust.
Ach so.
Ich bitte dich.
Aber jetzt sind wir wieder da.
Und wie wir da sind, 1000%ig.
Wir haben uns aber mal erlaubt, jetzt kein Feedbacki heute mitzubringen, weil die letzte Episode ist ja, wie schon eventuell ein, zwei Mal von uns erwähnt, 7 bis 8 Monate her. Dementsprechend habe ich jetzt nicht noch mal versucht, irgendwelche Social-Media-Feeds zu durchsuchen, was danach so passiert sein könnte. Deshalb.
Also ich habe nur Gutes gehört. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da irgendjemand was anzumerken hatte.
Manchmal gibt es ja auch Nachfragen oder so, aber
ja,
falls ihr noch Fragen habt, stellt sie uns einfach.
Genau, stellt sie uns einfach und wir ignorieren sie dann wieder für die nächsten 8 Monate. Gut, damit haben wir das Thema Feedbacki erfolgreich abgeschlossen und kommen zum Thema dieser Sendung. Und da darf ich an meine reizende Frau, die Rebecca, übergeben, die das Thema dieser Sendung vorstellen wird. Oh, ich bin so ein guter Moderator.
Die Frage ist, du brauchst jetzt noch so eine Kombination aus Attribut und Substantiv, die du sagen kannst, wenn du mal an Erik das Wort übergibst.
Den nicht minder reizend.
Also ich soll uns jetzt vorstellen, was wir hier heute machen wollen, richtig?
Nee, du musst es nicht vorstellen, das steht da vor dir, vor deinen Augen. Du musst es einfach nur ablesen.
Also, wir wollen heute...
Gott, Leute, ist das schlimm heute.
Wir haben einiges nachzuholen. Weißt du mal, wie es mir hier zu Hause so oft geht, Erik? Da hast du jetzt einen kleinen Eindruck von hier gekriegt. Ich würde noch gerne gleich ein Foto von Christophers Gesicht dabei machen. Naja, du kannst dir später überlegen, ob du es in der Hauptsendung lässt oder in die Outtakes
schreibst. Hallo?
Also, unser Thema heute ist eine Serie und es ist eine zweite Staffel einer Serie, die wir hier noch nicht besprochen haben. Das heißt, wir werden uns heute intensiv mit ihr, mit dem Fortgang in Staffel 2 beschäftigen, aber bestimmt auch noch das ein oder andere Mal rekurrieren auf Staffel 1. Es geht um die Serie Good Omens, beziehungsweise um die zweite Staffel der Serie Good Omens, die uns im Sommer 2023, also jetzt in der Zeit der Aufnahme, begleitet dahingehend, dass sie ganz schön eingeschlagen ist und die Memeability dafür gesorgt hat, dass das Internet sehr viel kommuniziert hat in den letzten Wochen über Staffel 2 von Good Omens. Aber ein kurzer Rückblick, worum geht's eigentlich und was ist Good Omens? Es ist eine Serie, die basiert auf einem Buch von Neil Gaiman und Terry Pratchett. Und nach dem Tod von Terry Pratchett hat Neil Gaiman von ihm quasi mit seinem Nachlass die Erlaubnis gekriegt, daraus ein TV-Produkt zu machen. Und so ist Staffel 1 von Good Omens entstanden, das eigentlich als Miniserie konzipiert war und eine Komplettverfilmung dieses ersten Buchs war, in dem es um den Dämon Crowley und den Erzengel oder ehemaligen Erzengel Aziraphel geht, die seit es die Erde gibt, auf der Erde leben und so ein bisschen gemeinsam gegen den Rest der Welt versuchen, Himmel und Hölle davon abzuhalten, in einem großen Krieg die Erde zu zerstören. Um es mal so grob zusammenzufassen. Und das war eigentlich abgeschlossen mit Staffel 1, hätte man meinen können. Aber Neil Gaiman hat sich entschieden, mit der Serie weiterzumachen, weil er scheinbar schon damals mit Terry Pratchett gemeinsam auch einen weiteren Fortgang für seine beiden Hauptcharaktere im Kopf hatte. So lässt er immer mal wieder durchblicken. Und so gab es jetzt Staffel 2, wieder 6 Episoden, sehr Neil Gaiman-typisch, nicht unbedingt linear erzählt, sondern mit hier einer kleinen Abschweifung und da einer etwas längeren Anekdote. Und wir sind eben wieder mit Aziraphel und Crowley auf der Erde. Die Sache, die dieses Mal im Mittelpunkt steht, ist es ein bisschen kleiner als bei der letzten Staffel. Zumindest erscheint es am Anfang so. Denn der Erzengel Gabriel steht plötzlich nackt vor dem Buchshop von Aziraphel auf der Erde, kann sich an nichts mehr erinnern, ist so ein bisschen liebreizend geworden, nachdem wir ihn aus der ersten Staffel noch eher so villainmäßig als einen sehr durchsetzungsfähigen, sehr autoritären Charakter kennen. Und mit dieser Ausgangssituation müssen sich jetzt Crowley und Aziraphel wieder beschäftigen, um rauszufinden, was da eigentlich los ist. Und nebenbei passiert eben noch jede Menge anderer Kram. Ich glaube, dieses Produkt Good Omens ist einmal deshalb sehr beliebt, weil es eine Neil Gaiman / Terry Pratchett Geschichte ist. Wir hatten ja von Neil Gaiman auch andere Stoffe in den letzten Jahren, die verfilmt wurden, wie die Sandman Geschichten. Aber ich glaube, der zweite Grund ist, dass die Hauptdarstellenden David Tennant und Michael Sheen sind, die auch beide sehr viel in diesem Internet unterwegs sind, sehr gut miteinander befreundet sind und einfach eine sehr natürliche Werbekampagne für diese Serie mitgemacht haben. So viel vielleicht erstmal vorweg. Christopher, wie war es für dich? Mit was für einer Erwartungshaltung bist du jetzt in die neue Staffel reingegangen?
Ja, ich war sehr überrascht, dass überhaupt eine zweite Staffel gekommen ist, weil ich hatte jetzt bei der ersten Staffel nicht das Gefühl, dass das jetzt so der, sag ich mal, Massenerfolg war, sondern war ja eher was für Leute, die sich generell schon mit diesem Art von Geschichte auseinandersetzen. Und da hatte ich echt gedacht, dass es da keine zweite Staffel gibt, weil David Tennant und Michael Sheen, also vor allem David Tennant, sind auch Leute, die jetzt sehr viel beschäftigt sind, also die nochmal zusammenzukriegen und solche Sachen. Und Neil Gaiman hat dann Sandman gemacht, dann hatte ich echt nicht mehr erwartet, dass sie jetzt noch von der eine zweite Staffel machen, weil die Geschichte ja im Grunde auch auserzählt ist, also die Buchvorlage war ja zu Ende. Und deswegen war ich erstmal positiv überrascht, als ich dann erfahren habe, dass es eine zweite Staffel geben wird. Und eigentlich bin ich da sehr offen reingegangen, weil ich auch nie so wirklich weiß, was ich von Neil Gaiman-Geschichten erwarten soll. Ist dann doch einer, der natürlich sehr ausgefallene Geschichten erzählt. Und ich habe mich einfach gefreut, dass ich die beiden wiedersehe und dass es weitergeht. Und mit der Erwartung bin ich dann reingegangen.
Mhm. Erik, wie war es bei dir? Hast du dir was Konkretes vorgestellt oder eher so gedacht, gucken wir mal?
Ich kann das nur sekundieren, was Christopher gesagt hat. Und ja, also als die Ankündigung dann wirklich kam, hatte ich schon gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, für mich war das jetzt irgendwie keine Überraschung, dass sie hier eine zweite Staffel machen. Das hatte ich schon die ganze Zeit irgendwie gedacht, da wird schon noch eine zweite Staffel kommen, die werden das irgendwie weitermachen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, also dass die erste Staffel quasi das Buch komplett schon zu Ende erzählt hat, habe ich jetzt erst eben durch euch erfahren. Und ja, es ist eben so, wie es eigentlich in diesem modernen Medienserienkapitalismus ja immer ist. Wenn sowas gut ankommt und gut läuft, dann wird halt was weitergemacht und weitererzählt. Ich hatte halt am Anfang so ein bisschen Bedenken, ja, aber wird denn diese zweite Staffel auch gut und erzählt, wird das denn eine gute Story noch, was sie da erzählen? Oder wird das nur noch ein Abklatsch von sich selbst und man versucht quasi die Greatest Hits von der ersten Staffel rauszuwalzen? Und finde ich, haben sie nicht gemacht, schon mal so ein bisschen vorauszunehmen. Und ich finde, sie haben eine gute Story erzählt. Und sie, was du ja auch schon im Intro gesagt hast, mit von wegen, dass es nicht so riesengroß direkt weitergeht, sondern dass sie erstmal wieder kleiner werden von der Story, finde ich genau, ist die richtige Entscheidung. Nicht, dass es eben nicht so ein, ja, immer größer, immer epischer, jetzt müssen wir noch einen größeren Punkt draufsatteln und noch eine viel mystischere Story erzählen, was er als MCU gerne mal macht, irgendwie in ihren Fortsetzungen. Das passiert hier alles nicht, finde ich gut. Sie konzentrieren sich auf die Figuren, sie konzentrieren sich so ein bisschen auf die Fragen, welche Moralitäten gibt es hier? Also es gibt ja öfter so die Frage, wo Aziraphale dann fragt hier, Crowley, bist du vielleicht doch nicht so böse oder wie muss man das sehen? Also das finde ich an sich gut. Ich würde euch mal fragen über den Veröffentlichungsmodus. Wie findet ihr das? Also sie haben ja den Modus, der jetzt aktuell immer wieder so ein bisschen aus dem Serienrelease rausgefahren wird, gemacht, dass sie alles auf einmal auf Prime gestellt haben und eben nicht den wöchentlichen Release angestrebt haben. Für mich hat das ganz gut in mein ich schaue eine Folge pro Tag Rhythmus reingepasst, natürlich, wenn die Folgen alle schon da sind. Aber wie ging es denn euch damit?
Also wir haben eigentlich aktuell so einen ganz netten Rhythmus von, es gibt so 2-3 Serien, die gucken wir halt immer, wenn sie erscheinen, die eine Folge an immer freitags Foundation oder immer mittwochs MCU-Serie oder was auch immer. Und dann haben wir immer noch 1 oder 2 andere Serien nebenbei laufen, die wir theoretisch bingen könnten, weil alle Folgen schon da sind. Und da hat sich das eigentlich ganz gut eingefügt, weil es gerade noch genug andere Serien gab, die irgendwie täglich, wöchentlich erschienen sind. Ich finde, es passt auch ganz gut zu der Serie, weil es schon eine ist, die ich will nicht sagen, es ist immer super wichtig, dass man noch genau im Kopf hat, was in der Folge davor passiert ist. Aber gerade was so Schwingungen zwischen den Hauptcharakteren angeht, habe ich das Gefühl, wenn ich da jetzt so eine Woche warte, weiß ich gar nicht mehr so genau, wie war denn jetzt gerade so die Situation, weil die ganze Serie basiert ja schon sehr viel auf der Freundschaft zwischen Crowley und Aziraphale und wie die sich mal in die eine, mal in die andere Richtung gerade so ein bisschen entwickelt, vertrauen sie sich gerade mehr, vertrauen sie sich gerade weniger und so. Und da ist es eigentlich, finde ich, ganz cool, wenn man möchte, das auch hintereinander gucken kann. Passt eigentlich ganz gut dazu.
Ja, ich würde auch definitiv sagen, das ist eine Serie, die mehr aus einem Guss ist und wo jetzt nicht jede Folge so einen wahnsinnigen Handlungsbogen aufbaut und wo ich glaube, die Serie auch an sich davon profitiert, wenn man sie schnell hintereinander wegschaut sozusagen. Finde ich jetzt ganz gut, obwohl ich, glaube ich, mittlerweile auch mehr der Fan davon geworden bin, wenn Serien wochenweise veröffentlicht werden. Glaube ich, hat es jetzt spezifisch dieser Serie ganz gut getan, dass sie auf einmal kam.
Ja, ich finde auch das ist jetzt nicht so eine Serie, wo zwischen den Episoden so die riesigen Mysterien und Reveals sind, wo man dann eine Woche lang rumkauen kann und sich überlegen kann, was bedeutet das jetzt und wie geht's weiter und da Reddit-Threads voll machen kann mit. Mhm. Das, bei anderen Serien, die jetzt aktuell laufen, wo Christopher ja eben schon gesagt hat, zum Beispiel Foundation, ist das ja eine ganz andere Geschichte. Mhm. Da ist dann eher der wöchentliche Release auch dafür geeignet,
ja,
weil man eben so viel Theorien spinnen kann und wie es weitergeht, ja, und so.
Oder das andere, bei welchen Serien das ja sonst auch gut funktioniert mit dem wöchentlichen Erscheinen, sind welche, wo man nach jeder Episode eigentlich das Gefühl hat, sich erstmal erholen zu müssen, weil so viel passiert ist oder weil es so einen großen Reveal gab oder weil es so aufregend war oder so. Und das hat man hier halt auch nicht, sondern es ist eigentlich immer so eine ganz gute Stimmung, bei der man dabei bleiben will. So ist jetzt eher, dass man nach dem Ende der Serie das Gefühl hat, jetzt muss man sich erstmal erholen.
Oh ja, aber da kommen wir gleich, ja, später dazu.
Ja, ja, ich wollte es nur schon mal anteasern.
Lass uns mal in die Story einsteigen und da würde ich gerne auch mal vielleicht einen Kritikpunkt anbringen. Wir waren jetzt schon sehr positiv, also sind uns wahrscheinlich auch alle einig, dass uns jetzt diese Staffel schon ziemlich gut gefallen hat. Aber da würde ich doch jetzt mal ganz kritisch die Frage stellen, was war eigentlich die Geschichte von Staffel 2?
Ich würde es ein bisschen tatsächlich mit meinem allen, ja, ich weiß nicht so richtig, ob es ein Kritikpunkt ist, aber mit meinem Punkt, it feels a little like Übergangsstaffel, in Kontakt bringen, weil währenddessen ging es mir gar nicht so, aber jetzt, wo wir durch sind mit der Staffel, habe ich schon ein bisschen das Gefühl, es ist eine Staffel, eine 2 von 3. So, also es ist eine Serie, die in 3 Akten aufgebaut ist und so ein bisschen wie das hier bei den Dark-Leuten war, nur irgendwie ganz anders, aber so von diesem Gefühl, dass jede Staffel einen ganz besonderen Sinn und Zweck hat und nachdem die erste Staffel halt eigentlich so Worldbuilding und wir lernen die Charaktere kennen und sie müssen eine große Heldenreise quasi miteinander gestalten und erleben und die Welt retten hatten, ist jetzt die zweite Staffel halt eher eine, wir bereiten uns vor auf das, was in Staffel 3 passiert und erleben dabei Hochs und Tiefs der beiden Hauptcharaktere miteinander. So, also ich würde schon sagen, es geht in dieser Staffel sehr viel mehr um unsere beiden Hauptcharaktere und es gibt weniger, also in der ersten Staffel hatten wir ja noch so einen anderen Arc, der ziemlich im Mittelpunkt stand mit dem Young Adam, der dann da der Antichrist war und so. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr so exakt daran, aber das stand auf jeden Fall ziemlich im Mittelpunkt und der war fast der dritte Hauptcharakter, würde ich sagen. Und in dieser Staffel haben wir jetzt sehr eindeutig die beiden als Hauptcharaktere, die halt so Geschichten erleben, manche in der Vergangenheit, manche jetzt, die uns dabei helfen sollen, unser Puzzlebild von den beiden zusammenzusetzen und den beiden dabei helfen sollen, ihr Puzzlebild von sich zusammenzusetzen.
Ich würde es auch so sehen, also ich würde 2 Begriffe an die Staffel machen. Das eine ist Charakterstudie und das andere ist retardierende Momente, die sich gegenseitig retardieren sozusagen. Denn am Anfang der ersten Folge hatte ich gar nicht so den Gedanken, dass es so eine Slowburner-Staffel wird, weil es kommt ja relativ früh das erste Mal irgendjemand aus der Hölle auf Crowley zu und fragt ihn so, ja, du hast ja hier die Kontakte mit dem Aziraphil, hast du irgendwelche Insights, irgendwas soll da doch, irgendeine ganz große Sache soll doch da vom Himmel losgehen und so. Und da habe ich dann gedacht, okay, diese große Sache, die da vom Himmel losgeht und irgendwie zu versuchen, das zu verhindern, wird die große Story der Staffel sein. Und aber eigentlich ist ja die große Story der Staffel, dass sie immer wieder erzählen, warum das große Ding im Himmel quasi nicht losgehen kann. Und das geht eben damit los, dass Gabriel auf der Erde erscheint und nackt ist und sich nicht mehr an irgendwas erinnern kann, wer er ist. Und ja, dann versucht der Himmel natürlich, ihn zurückzubekommen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das sind halt so ein bisschen dieses retardierende Moment. Die Charakterstudien, finde ich, sind gut erzählt. Also man erfährt ein bisschen mehr über Crowley, über Aziraphil. Er hat natürlich wieder seine ganzen Zwischenspiele eingebaut. Also eigentlich fast am Anfang von jeder Folge so ein Zwischenspiel über Aziraphil und Crowley in dieswöchentlichen historischen Event und wie sie das sehen und wie sie da eingebunden sind. Oder ich finde, das macht er auch gut, dass er da zum Teil sie manchmal mehr als Beobachter hat, die da bloß da sind und gucken und ihre Quips machen und manchmal sie auch ein bisschen mehr als aktivere Spieler hat, manchmal den einen, manchmal den anderen und wie sie sich da so ein bisschen rumkappeln und bickern und ja, du bist ja doch nicht so böse oder das ist ja schon ein bisschen Bigotterie, was du machst, Aziraphale, und solche Sachen sind da eben drin. Und was für mich die Staffel noch irgendwie auszeichnet, ist, dass sie so ein Mysterium, so eine Mysterium-Struktur hat, die für mich gut aufgebaut ist, so ein bisschen ja, krimi-mäßig. Also das Mysterium ist ja natürlich erstmal, warum ist Gabriel da und warum kann er sich an nichts mehr erinnern? Und irgendwie, sie führen am Anfang in jeder Folge irgendwie so ein paar Gimmicks ein, die dann am Ende schön zusammengebunden werden und alles wird irgendwie aufgelöst. Warum ist das da? Ich bringe bloß mal ein Beispiel, das mit dem Lied. Mhm. Also mit dem
Every day it's
getting closer.
Genau.
Das ist ja ein Mysterium, was sich auch von relativ früh durchzieht. Warum taucht dieses Lied überall auf? Warum werden alle Plattenspieler und alle Jukeboxen mit dem Lied überschrieben? Und von der Sache gibt es halt ganz viele so Dinge, die erstmal total random erscheinen, die total, ja, warum sind die jetzt da und nicht miteinander verbunden erscheinen und sich dann am Ende aber alles in eine Auflösung zusammenweben. Also quasi wie in dieser It's Always Sunny, in diesem Always Sunny Meme, wo man dann alles an so ein Board rankleben könnte und mit roten Fäden verbinden. So ist halt so ein bisschen die Story-Struktur der Staffel aufgebaut.
Das war das Christophersche Hm.
Also ich muss ja leider jetzt ein bisschen negativ werden, aber ich glaube, das werden wir verkraften können. Ich fand die Handlung dieser Staffel, und das ist, glaube ich, auch ein generelles Problem, was ich einfach mit Neil Gaiman habe, wahnsinnig konfus, weil es gibt nicht so wirklich eine Geschichte, die hier erzählt wird. Es gibt Geschichtchen, die erzählt werden, aber dafür, dass das eigentlich eine horizontal erzählte Serie und keine quasi episodisch erzählte Serie ist. Also man kann sich ja, wenn man das ganz klassisch aufziehen würde, könnte man sagen, okay, da gibt's halt Aziraphale und Crowley und die sitzen halt in dem Bookshop und jede Folge erinnern sie sich an ein anderes Abenteuer, was sie erlebt haben. Und das ist ja auch Teil dieser Serie, dass es immer diese Rückblicke gibt, wie Erik sagt. Und teilweise übernehmen die ja ganze Folgen, also dass diese Rückblicke länger gehen als die eigentliche Gegenwartshandlung.
Wie diese Hiobs-Botschaften-Folge in dieser Staffel
zum Beispiel. Genau. Und dann gibt's wieder Geschichten, zum Beispiel wie die Plattenladenbesitzerin und die Coffeeshop-Besitzerin, die sie irgendwie verkuppeln wollen, was dann lineal quasi horizontal erzählt wird. Und dann gibt's auch die Geschichte mit Gabriel und weil das ganze Mysterium, was da dahinter steckt. Und ich habe das Gefühl, er wollte so von allem ein bisschen was machen, aber er konnte sich jetzt nicht darauf, also ich hatte das Gefühl, die Serie hat sich jetzt nicht wirklich auf irgendwas konzentriert, sondern, wie Erik auch schon gesagt hat, der Fokus der Serie war diese Charakterstudie von Crowley und Aziraphale und wie die beiden zueinander stehen. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, wenn das Ziel der Serie war, dass man sich da so ein bisschen drauf fokussiert hat.
Aber ist es nicht eine Form von Fokus, zu sagen, ich fokussiere mich darauf, die Charaktere zu erzählen, indem ich ein Puzzle aus Vergangenheit, Gegenwart und Gefühlen und so zusammensetze?
Ja, aber da verstehe ich halt nicht, warum man jetzt diese Geschichte mit Gabriel braucht oder diese Geschichte mit den Menschen. Also warum ist das, muss das auch noch immer mit dazu kommen? Und ich habe immer das Gefühl, ich finde mich in Gaiman-Sachen, während ich es schaue, nicht zurecht. Mhm. Ich glaube, das ist mein Hauptproblem. Das war auch mit Sandman mein Hauptproblem. Ich fand Sandman so jetzt in Erinnerung, fand ich das super.
Währenddessen hast du mir auch immer nur erzählt, wie super du das fandest.
Wie gesagt, ich finde die Sache an sich super, aber ich würde mir halt wünschen, wenn da mal, also vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu konservativ, aber mal stringent eine Geschichte erzählt wird und dass man sich mal drauf einigen kann, ob wir jetzt uns hier in so kleinen Anekdoten verlieren wollen oder ob es jetzt hier ums große Ganze geht. Und dann ist halt dieses retardierende Moment, macht mich dann auch immer wahnsinnig, wenn dann nicht mal die, also das fühlt sich halt an wie so eine ganz schlimme Moffat-Staffel am Schluss, wo dann am Anfang ein großes Mysterium aufgemacht wird und dann geht es erstmal 5 Folgen gar nicht darum, weil man sich irgendwie in irgendwelchen lustigen Abenteuern verliert. Und das muss ja nicht sein, weil das ist jetzt hier eine Serie, wo er im Grunde komplette Freiheit hat, noch nicht mal sich an eine Vorlage halten muss, sondern komplett frei ist in dem, was er erzählen möchte. Und dann macht er trotzdem so ein konfuses Mischmasch aus Rückblicken, diese eine Handlungsstrang, der andere Handlungsstrang, ich weiß jetzt nicht, was ist der A-Strang, was ist der B-Strang, was ist jetzt wichtig, was ist einfach nur da zur Belustigung. Und hinterher sagt man dann, okay, ja, das war jetzt eine Charakterstudie, aber ich konnte mich da gar nicht so drauf einlassen, ehrlich gesagt, weil ich jetzt nie weiß, was mich erwartet.
Aber dann ist vielleicht einfach Neil Gaiman nichts für dich, weil das ist das, was die Leute lieben, die Fans von Neil Gaiman sind.
Vielleicht ist es
dass
so.
Dass er aus kleinst Anekdoten und Ableitungen von der Anekdote zur nächsten Anekdote und keine Ahnung, die Abschweifung an der Stelle und so, am Ende irgendwie was zusammensetzt, was sich in der Rückschau erschließt, aber währenddessen nicht immer unbedingt klar war, warum jetzt das und das an der Stelle erzählt werden musste.
Und also
das ich habe nie was gelesen von ihm. Ich bin alles andere als eine Neil Gaiman-Expertin, aber das ist mein Gefühl, was ich so kriege von den Neil Gaiman-Fans, dass die genau das feiern.
Und du hast ja gerade die Frage gestellt, ob er das erzählen, ob er nicht einfach das erzählen kann, was er erzählen wollte. Aber ich würde dich jetzt da in der Gegenfrage stellen, ist nicht eigentlich diese Charakterstudie einfach das, was er für die Staffel erzählen wollte? Und also es ist nicht, dass das System kaputt ist und man es reparieren muss, sondern das System funktioniert genau so, wie es sein soll. Also es ist genau die Geschichte, die er erzählen wollte. Und es ist nicht eine andere Geschichte, die er erzählen wollte und es ist irgendwie schiefgegangen.
Ja, ich glaube, das ist einfach mein generelles Problem. Das war auch schon bei American Gods das Problem, was ich mit. Und das Buch habe ich tatsächlich gelesen, so ist es nicht.
Das haben wir hier auch mal besprochen, oder?
American Gods. Und das ist einfach dieses man erzählt eine Geschichte, aber dann ist man so verliebt in das Ausgangsmaterial, dass man sich in irgendwelchen, oder eigentlich so von meinem Charaktertyp her hätte ich eigentlich erwartet, wenn mir jemand erzählen will, ja, da gibt's diesen Neil Gaiman und er erzählt so lustige Geschichten, wo er sich in ganz vielen Anekdoten verliert, würde ich jetzt erstmal denken, ja, das ist super, das ist ja genau mein Ding. Aber dann ist es doch nicht mein Ding. Und ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, warum mich das so stört, aber irgendwie immer, wenn ich was von Neil Gaiman schaue, hauptsächlich schaue, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich so so einem Betrunkenen zuhöre, der mir in der Bahn eine Geschichte erzählt und dann, ach übrigens, und dann war noch diese Sache, die ich dir, und dann habe ich schon wieder einen Hauptfahren, aber was wollte ich dir eigentlich erzählen? Und ich verstehe nicht, warum mich das nicht packt.
Vielleicht jetzt erinnere ich mich auch wieder an Gespräche, die wir dazu bei Sandman hatten, als du das Wort Ausgangsmaterial erwähnt. Kurze
Frage an dich, Christopher, vielleicht mal um, dass ich mal ein bisschen besser verstehe, welche Arten von Stories du magst. Wie stehst denn du zu den Zamonien-Romanen?
Die was?
Die Zamonien, ach, kennst du die gar nicht?
Was ist das?
Die 13,5 Leben des Captain Blaubär, ach, die Stadt der träumenden Bücher, genau,
Walter,
was halt alles von Zamonien
Walter
Mörs spielt.
Sag doch einfach Walter Mörs.
Das ich kam jetzt gerade nicht auf ihn, auf seinen Namen.
Ja, ich glaube, ich bin auch einfach kein Mensch für Märchen. Ich glaube, das kommt noch erschwerend dazu. Und Neil Gaiman ist, glaube ich, ein sehr großer Fan von Märchen.
Ich habe jetzt die Frage deswegen gestellt, weil da gibt es ja immer die mythenmetzischen Abschweifungen. Er hat ja diesen fiktiven Charakter Mythenmetz, der die Stories erzählt und der dann immer in den Büchern seine Abschweifungen reinschreibt und Abschweifungen von der Abschweifung. Und mir gefallen einfach diese Bücher sehr gut und deswegen gefällt mir auch die Serie natürlich sehr gut, weil sie eben auch diese Abschweifungen reinarbeitet.
Ja, aber das ist jetzt gar nicht, um zu sagen, dass ich die Staffel schlecht fand, weil die Figuren an sich, ich glaube, da sind wir auch uns einig, die sind ja alle hervorragend und auch gerade Crowley und also vielleicht hier an der Stelle eine kleine Abschweifung. Ich finde gerade die Outfits von David Tennant haben diese Staffel nochmal einen Zahn zugelegt. Ich finde vor allem sein Schottland-Outfit mit diesem sehr schmalen, hohen Zylinder und diesem Gehrock, das fand ich schon sehr cool. Und ich finde einfach, auch vom Design her und von den Kostümen her, macht die Serie sehr, sehr viel gut, weil das einerseits so whimsical ist, aber auf einer sehr hohen qualitativen Ebene.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das Whimsical gar nicht so zutrifft, sondern es ist eher so, man kann das, was dort passiert, gar nicht so einem Stil zuordnen, wie man sonst immer sagen kann, ah, das ist jetzt sehr so feenhaft oder das ist jetzt hier sehr so ein Steampunk-Ästhetik oder was weiß
also ich. Glaube,
und er zieht sich halt so aus allen möglichen Ästhetiken die Sachen da rein, die jeweils passen.
Offizielle Definition ist Urban Fantasy.
Urban Fantasy, okay. Da bin ich wieder natürlich mit Fantasy, weiß ich, habe ich wahrscheinlich zu wenig Ahnung von, um zu wissen, dass das eigentlich schon eine total übliche Sache ist und
also
er sich das
sagen,
nicht ausgedacht
Fehl
hat.
Also und Steampunk, wenn das zusammentrifft, entsteht Urban Fantasy.
Sand. Mhm. Also, weil ich finde, Crowley wirkte total steampunkig auf mich in dieser Staffel, viel mehr als in der ersten. Wohingegen Aziraphale, der ist ja mehr so, also der ist ja sehr weiß in allem.
Er ist sehr englisch einfach.
Genau, er ist sehr, sehr schwierig mit sich selbst, so, der versteht sich selber gerade nicht so richtig und ich finde, das sieht man
ihm. Ich wiederhole mich, er ist sehr englisch.
Ich finde, das sieht man ihm halt so in jedem Moment an. Daran, also selbst, ne, also weil wir jetzt bei Ausstattung und so sind, wie der seinen weißen Mantel glatt streicht und versucht, die Hände in die Tasche zu machen, aber nicht trifft und irgendwie, das sind für mich das passt einfach so gut, wie die Charaktere durch Kostüme und so gestylt werden.
Ich finde auch, ein sehr schönes Detail ist, das hatte ich dir schon beim Schauen erzählt, dass die Knöpfe seiner, also der Stoff um die Knöpfe seiner Weste so dass man richtig sieht, dass das richtig abgegriffen ist und zwar extrem abgegriffen, weil er wahrscheinlich so oft an diesen Knöpfen auch rumgefummelt und rumgemacht hat und auch wahrscheinlich da schon seit hunderten von Jahren dieses Outfit trägt. Und das ist einfach ein schönes Detail, dass sie ihm einfach so eine abgegriffene Weste gegeben haben.
Und ich glaube, das spielt halt auch mit rein. Also jetzt zum Beispiel, du hast gefragt, wofür brauchen wir die Story mit den Menschen? So, ne? Wir haben jetzt Nina und wie heißt die andere? Maggie, glaube ich. Mhm. Die ja lustigerweise gespielt werden von Schauspielerinnen, die beide auch schon in Staffel 1 andere Rollen gespielt haben. Die waren in diesem satanischen Nonnenorden. Und die sind halt jetzt dabei. Ich könnte schwören, in der dritten Staffel tauchen sie als jemand anders auf, die gleichen Schauspielerinnen. So. Und ich glaube, das ist halt auch wieder so eine durchgehende Sache, die er da irgendwie erzählt. So, dass es da Leute gibt, ich wollte jetzt erst Menschen sagen, aber vielleicht sind es auch gar keine Menschen in Staffel 3, dass es Leute gibt, die irgendwie von der, ein bisschen so wie bei Cloud Atlas, die von der gleichen Person gespielt werden, in ganz andere Settings gesetzt werden und aber trotzdem irgendwas mit sich mitnehmen aus der alten Figur in die neue. Und ich meine, die sind ja jetzt in dieser Staffel wirklich zuckersüß, die beiden, ja, wie sie irgendwie sich gut finden, aber auch einfach nicht im Place eigentlich sind, miteinander zu flirten und Crowley, der sich da auf eine unangenehme Art und Weise mit einschaltet und versucht, die zu verkuppeln, aber auch eigentlich mehr so aus einer Mischung aus Langeweile und
naja, also ich weiß schon, warum sie da sind, also für welchen Zweck sie erfüllen. Mir hat jetzt einfach, die Geschichte war halt, also on the face of it völlig belanglos, einfach zwei Menschen, die erstmal nicht zueinander finden. Aber es ist ja so offensichtlich, dass das Stand-ins für Crowley und Aziraphale ist. Mhm. Ich hatte jetzt auch auf TikTok neulich eine schöne Parallele gesehen, wo sie ja meinen, ja, wie bringen wir sie zusammen? Naja, es muss einen Regenschauer geben und dann müssen sie irgendwie und wenn man sich an die erste Staffel zurückändert, wo sie auf der Mauer vom Paradies stehen und dann der Regen kommt und Aziraphale seinen Flügel über Crowley spannt, ist ja genau die gleiche Situation. Mhm. Und da hat man halt einerseits auch diese sehr liebenswürdige, aber ein bisschen auch ungeschickte Plattenhändlerin und die, sag ich mal, etwas zynischer und sehr seriöse und sehr ernste und sehr ja, vom Charakter etwas düstere Coffeeshop-Besitzerin, die ja auch ihren Coffeeladen so Give Me Coffee or Give Me Death genannt hat.
Düster oder ernst?
Düster oder ernst?
Ah, egal.
Okay, gut. Und das ist wieder quasi dieser Gamer-Moment.
Jetzt habe ich es geschnallt. Das war doch mal so ein Ding aus dem Podcast von Markus oder so?
Ach so.
Ist das jetzt von düster? Lara. Oder von Lara, genau.
Ja, weil
düster
der,
oder
weil
ernst?
Der Dings
mit
hier
Andreas
immer
hat
gesagt hat, es wäre düster, aber eigentlich meint er, es ist ernst.
Also ich würde sagen, sie ist düster. Sie hat einen düsteren Geist. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Entschuldigung.
Also es ist sehr, genau, es ist wieder dieses Gaming-Ding, dass man hinterher erklärt, na klar, das sind quasi dieser Witz, dass sie versuchen, zwei Personen zusammenzubringen, aber eigentlich versuchen sich, dass, also in der gleichen Situation stecken. Das ist auch wahrscheinlich so ein klassisches Ding, so zwei Leute erkennen nicht, dass sie in genau der gleichen Situation sind.
Beziehungsweise gar nicht unbedingt in der gleichen Situation.
Sondern in derselben?
Nee, sondern, also sie glauben irgendwie, es ist die gleiche, aber deshalb wenden sie auch Dinge auf die beiden an, die dann halt überhaupt nicht passen, weil sie verstehen können, dass jemand, der gerade frisch aus einer Ex-Beziehung kommt, in der es auch ziemlich stressig und toxisch war, nicht sofort in die nächste Beziehung weiterlaufen will. So, auf den Gedanken kommen sie halt selber gar nicht.
Ich habe noch einen Bogen, also ich habe noch ein Ding, da muss ich ein bisschen Bogen spannen. Ich fange mal so an über Hybris von diesen beiden. Ich weiß nicht, wie nennt man es denn, göttlichen, magischen, übernatürlichen Wesen, irgendwie sowas zu reden, weil...
Celestials.
Weil sie haben da ja einfach so ein Problem, wo sie ein Wunder gewirkt haben und dann müssen sie das irgendwie verzwischen. Und ja, wir haben das Wunder ja gewirkt, damit die beiden zusammenkommen. Und dann müssen sie halt wirklich dafür sorgen, dass die beiden zusammenkommen. Und für mich ist das so ein bisschen ein Zeichen ihrer Hybris, dass wir nehmen jetzt einfach zwei Menschen und dann vorwerken wir ein bisschen in deren Leben rum. Ist uns egal, was mit den beiden ist und ja, ob die das überhaupt wollen oder nicht, ob das der ihren freien Willen quasi anspricht oder nicht. Wir fuscheln da einfach so ein bisschen drin rum. Also das finde ich schon ein bisschen...
Sozusagen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Zwei selbsterklärte Fuschelmeister. Ja,
das
ich glaube,
ist für
da
mich schon
recht.
So ein bisschen auch
rein.
So eine Darstellung der Problematisierung, wo man auch Kritikpunkte an Aziraphale zumal.
Ja, an Aziraphale kann man sehr viel kritisieren in dieser Staffel. An Crowley natürlich und, auch.
Aber ich glaube, an Crowley konnte man in der ersten Staffel mehr kritisieren als in dieser.
Ja.
In dieser ist Crowley schon sehr gut darin, sich selbst irgendwann zu erkennen. So.
Ja.
Und für mich zahlt das ganze Ding auch wieder auf dieses retardierende Moment ein, das sich über die ganze Staffel zieht, weil das geht ja irgendwie in der zweiten Folge los. Und wenn das aber in der zweiten Folge sich schon auflösen würde, dann hätten sie ja da nichts mehr zu erzählen. Deswegen tut er das ständig irgendwie weitererzählen und so in der Luft halten, so ein bisschen auf ganz leichter Flamme am Köcheln halten, dass er das halt immer weiterziehen kann bis zum Ende der Staffel irgendwie. Was passiert jetzt mit den beiden und gelingt's jetzt? Und dann muss ich als Aziraphale immer wieder was Neues ausdenken, dass es doch noch weitergeht und ja.
Und ich
habe noch ein Motiv. Also es erinnerte mich ein bisschen an das Bruce Allmächtig-Motiv.
Klassiker der Filmgeschichte.
Wo ja hier, haben wir noch gar nicht besprochen in den Filmklassikern, könnten wir auch mal machen. Wo ja hier der
Jim Carrey?
Der Gott. Nee, der
Morgan
Gott,
Freeman,
der Morgan Freeman-Gott ihm sagt, ja, du kannst alles beeinflussen, bis auf den freien Willen. Und ich glaube, das ist genau das Motiv wieder. Sie versuchen hier irgendwie den freien Willen von den beiden irgendwie zu beeinflussen, aber es funktioniert eben nicht, weil das eben dieses göttliche Gesetz ist, dass er den freien Willen nicht beeinflussen kann. Und das passiert hier eben auch wieder. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine neue, auch modernere Interpretation von diesem Motiv, würde ich sagen.
Und ich glaube, dafür ist halt das Setup in dieser Staffel sehr viel besser als in der letzten. Weil in der letzten war es halt so Crowley und Aziraphale gegen Himmel und Hölle. So wir für die Menschen gegen Himmel und Hölle, gegen die da oben, gegen die, die noch viel mächtiger sind als wir. Und jetzt haben sie das geschafft quasi, ja. Sie haben es geschafft, den Armageddon zu verhindern und die Erde gibt's noch, die sie ja quasi selber mitgeschaffen haben. Also wir erfahren ja in dieser Staffel, dass Crowley zum Beispiel Space gemacht hat. Und jetzt sind sie sozusagen, also ja, es gibt immer noch den Himmel und die Hölle irgendwie als Gegenagenten und so weiter, aber es ist eben nicht mehr dieser große Weltuntergang, bei dem man sagen kann, okay, der Zweck heiligt jetzt die Mittel und macht es, damit nicht die Welt untergeht, sondern jetzt gucken wir uns alle mal ein bisschen genauer an, was sie da eigentlich machen. Und also ich will jetzt nicht behaupten, dass uns das nicht auch schon in Staffel 1 aufgefallen wäre und sie haben das da sicher auch alles schon sehr gut erzählt, aber jetzt konzentrieren wir uns halt darauf und sehen, dass Aziraphale keine Entscheidung treffen kann, ohne dass Crowley ihm mal dabei hilft, eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel, weil er in seinem Kopf jede Variante davon, wie das Ganze ausgehen kann, immer zu hin und her wälzen muss und so. Und so solche Feinheiten kriegen wir halt jetzt. Und da kommt dann eben diese Hybris mit rein, von der du jetzt gerade sprachst, Erik. Die können wir ihnen jetzt viel mehr in Anführungsstrichen vorwerfen, als wir das in der ersten Staffel konnten, wo sie halt unsere Helden gegen den Weltuntergang waren.
Ja, ja. Also wir landen wieder bei dem Punkt, es ist eine Charakterstudienstaffel. Und Neil Gaiman hat ja, glaube ich, schon ziemlich deutlich gesagt, dass er, also er und Terry Pratchett hatten schon Ideen für ein Sequel zu dem Buch quasi mal überlegt, aber haben es dann nie geschrieben. Und dieses Sequel will Neil Gaiman umsetzen, aber das ist Staffel 3. Und er brauchte sozusagen eine Staffel, und es ist auch ganz bewusst als Übergangsstaffel angelegt. Er brauchte eine Staffel, um Crowley und Aziraphale in die Situation zu bringen, in der er sie braucht für die Idee, die er hatte. Was ich einerseits sehr mutig finde für eine Streaming-Serie, weil er nicht wissen kann, ob es eine dritte Staffel geben wird. Vielleicht haben sie ihm das versprochen, vielleicht haben sie auch gesagt, okay, wir geben dir auf jeden Fall 3 Staffeln, aber das muss ja auch wiederum nichts heißen. Aber ich finde das sehr spannend. Also ich will jetzt den Gaiman auch nicht zu böse hier behandeln. Das ist natürlich ein sehr nicer Dude, der auch bestimmt gute Geschichten schreiben kann, wenn er will. Und ich finde, das schon zeigt ein gewisses Level von von Entspanntheit, wenn man sagt, ich mache erstmal eine gesamte Staffel, wo es nur darum geht, dass ich die Charaktere so weit erforsche, bis ich die eigentliche Geschichte erzähle, die ich im Kopf habe. Mhm. Das hätte man ja auch in ein, zwei Folgen abhandeln können, bestimmt, wenn man wollte. Aber es zeigt vielleicht auch, was auf welchem Level er ein Geschichtenerzähler sein möchte, der sagt, keine Ahnung, die Bibel hat so und so viele Seiten. Und da geht es nur um einen Dude, der noch nicht mal 30 Jahre alt wird. Und ich will hier eine Liebesgeschichte erzählen, da brauche ich mindestens so und so viel Folgen, so und so viel Seiten Drehbuch für. Und ich finde, das ist wiederum etwas, was ich sehr schön finde und auch einfach zeigt, dass er sehr committed zu seinen Geschichten ist.
Ich finde, da ist auch sehr schön noch die, also Neil Gaiman ist ja auch jemand, mit dem kann man sprechen, so als Fan.
Ja.
Den schreibt man einfach mal an, und wenn man Glück hat, antwortet er auf Reddit oder auf Tumblr unter die Posts, wo über ihn diskutiert wird, oder auch auf Twitter oder so. Und finde ich sehr schön hier die Anekdote dazu, die, glaube ich, genau in diese Richtung spielt. Also ich habe sogar die Episode damals gehört, er war beim David Tennant Podcast, den wir ja auch hier schon öfter angepriesen haben, zu Gast, und hat da wohl, ohne damals Good Omens zu nennen, aber hat gesagt, er schreibt gerade an einem Stoff, wo er ewig nicht wusste, so wie soll das ausgehen. Und das hat er mit jemandem zusammen gemacht, und als er den dann mal endlich in person getroffen hat, war plötzlich die Idee da, wie soll es ausgehen? Und dann wusste er in dem Moment, wie die erste Szene dieses Stoffs sein muss. Und wenn ihr euch erinnert, die erste Szene der Staffel ist ja die, wo wir Crowley noch im Himmel erleben, sozusagen.
Also quasi vor der Schöpfung.
Genau. Und wie es war, als Crowley noch im Himmel war. Und das erklärt halt so viel davon, wie Aziraphale am Ende begeistert ist von den Optionen, die ihm angeboten werden. So, weil er will halt Crowley wieder da in diese Position zurückbringen, weil wir erlebt haben, wie zufrieden er da war und wie gerne er das gemacht hat, was er da gemacht hat und so. Und das finde ich halt eine sehr passende Anekdote dazu. So, der hat sich halt nicht überlegt, ach, ich will noch schön die Schöpfung miterzählen in meiner Serie und deshalb lasse ich sie mit so einer Episode starten, sondern ich brauche diese Anfangsepisode oder die ersten 10 Minuten der Anfangsepisode, um die Handlung von Aziraphale am Ende logisch zu machen. Und ich glaube, genauso erzählt der halt alle seine Geschichten.
Ja, also das habe ich auch nicht bezweifelt. Ja. Finde, es zeigt auch sehr viel, dass es war auch ein Meme, diese zwei, also die beiden sind sich einig, so wie das System von Himmel und Hölle aktuell funktioniert, macht das keinen Sinn. Und Aziraphale ist halt davon überzeugt, dass er es fixen kann, wenn er nur die Gelegenheit dazu bekäme. Und Crowley hat damit schon abgeschlossen und meinte, entweder wir hauen ab oder wir brennen es nieder. Und im Grunde ja beide auch davon überzeugt waren, dass der andere der jeweiligen eigenen Meinung ist. Und das ja auch führt ja zum Bruch am Ende der Staffel, ohne jetzt zu viel zu verraten.
Ich würde noch kurz einen kleinen Punkt zu deinem zwischendrin Staffel bringen, bevor wir zu den größeren Beziehungsfragen vielleicht kommen, weil für mich ist es gerade noch so die perfekte Länge dafür. Also es ist jetzt nicht zu groß irgendwie. Also es ist jetzt nicht so ein 10, 12 Episoden-Klopper mit riesenlangen Episoden, sondern das ist in 6 Episoden ist das Ganze durcherzählt. Und die sind jetzt auch nicht so lang, die Episoden jeweils. Also ich finde, da hat er schon sich gut an den Maß gehalten. Ich glaube, er hat schon auch gewusst, dass es eben so ein Zwischenübergangsstaffel ist und da hält man es dann so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich, finde ich. Also ich finde, es ist jetzt, ich habe mich in keiner Folge irgendwie gelangweilt oder so und das ist ja ein gutes Zeichen, dass er es genau auf die richtige Länge noch gebracht hat. Also wenn er es jetzt irgendwie noch länger gebunden, dann hätte ich wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr reagiert wie du, Christopher, aber für mich ist das alles noch im Maß.
Ja, also es ist auf der Länge, auf der quasi sich so eine Geschichte trägt. Sonst, ich glaube, wenn man es länger machen würde, wäre es einfach repetitiv, weil wie viele Abenteuer können die erleben? Oder man müsste halt die Stakes raisen sozusagen, also es noch epischer machen. Und ich glaube, das ist ein Problem, was viele Serien haben, die, ich weiß nicht, habt ihr Adventure Time gesehen? Nee, oder?
Ich nicht.
Erik?
Nee.
Also das ist einerseits, was ja viele Leute sehr gut finden an Adventure Time, ist halt, das ist Adventure Time ist so eine lustige, fängt wie, oder, nee, mach mal was anderes, Steven Universe. Steven Universe wollte auch ernste Geschichten erzählen, aber gleichzeitig eine lustige Serie sein. Aber hinten raus hat man schon gemerkt, die Geschichten, die erzählt wurden, umso länger die Serie ging, umso epischer wurden die Geschichten und so größer wurden die Kämpfe und so dramatischer wurden die Auseinandersetzungen. Und das war auch gut. Also ich finde das jetzt gar nicht schlecht. Aber wenn man auf diesem doch schon whimsical Level bleiben möchte, wie es dann in Gaiman oft ist, auch wenn es also so düstere Sachen wie Sandman geht, dann kann man das einfach nicht so lange strecken, weil da muss man sich immer wieder steigern. Also mich würde es extrem wundern, wenn es eine vierte Staffel geben wird. Weil ich glaube, er ist schon, also ich hoffe, dass er einfach sagt, die dritte Staffel wird das Ende sein und danach ist das vorbei. Und danach fasse ich das jetzt mindestens 30 Jahre lang nicht mehr an. Weil ich glaube, entweder man will halt was richtig Episches erzählen oder man muss sich halt in der Länge begrenzen. Weil irgendwann immer auf dem gleichen Level zu bleiben, dann stagniert man einfach zwangsläufig. Und deswegen finde ich das gut, dass er es jetzt nochmal rausgezogen hat, aber gleichzeitig auch schon ein klares Ende vor Augen hat.
Das ist ja eh was wir schon bei vielen Serien in diesem Podcast gesagt haben. Es geht gar nicht darum, wenn wir meckern, dass irgendwas abgesetzt wird nach Staffel XY, darum, dass wir sagen, jede Serie muss immer bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiterlaufen, sondern manche Serien haben einfach eine Laufzeit, für die sie gemacht sind, sozusagen. Und wenn die dann noch nicht fertig ist, das ist halt immer das Ärgerliche. Aber hier wäre sie nach 3 Staffeln sehr wahrscheinlich fertig, wie du sagst, ja.
Ja, aber wollen wir da mal auf das Bild zurückgehen, weil ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt für die Diskussion mit diesem Bild-Meme eben. Ist das System gebrochen nur und man kann es von innen wieder aufbauen, was ja auch viele irgendwie Interpretationsvorlagen für die richtige Welt gibt, wo Leute versuchen, in ein System reinzugehen, um es dann von innen zu verändern. Und dann immer die Frage ist, ja, werden sie aber nicht dadurch, dass sie erstmal in dem System aufsteigen müssen, um was zu ändern, so sehr verändert, dass sie dann nichts mehr bewirken können. Und eben die andere Ansicht, der totale Anarchismus quasi von Aziraphale, von Crowley, der sagt, nee, das System ist schon so, wie es angelegt ist. Das funktioniert schon so und deswegen muss das System an sich zerstört werden. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, wo landen wir eigentlich in der Diskussion?
Was meinst du mit, wo landen wir in der Diskussion? Also, was finden wir? Sollten Himmel und Hölle...
Wer hat eher recht? Oder kann man gar nicht sagen, der eine oder der andere hat recht.
Also ich finde, die Serie ist so erzählt, dass wir am Ende der Staffel eher auf die Seite von Crowley geworfen werden. Ihr könnt mir gerne gleich widersprechen, wenn ihr das nicht so seht. Weil diese ganze Sache, wo der, wie heißt der, Metadodon?
Metatron.
Der Metatron kommt und ihm dann anbietet, hey Aziraphale, du kannst jetzt hier unser neuer Chef in Heaven werden und kannst auch noch jemanden mitbringen. Zwinky, Zwonky, jemanden. Ich finde, das ist alles so shady inszeniert. Der ganze Weg dahin, wie er ihm das anbietet und ihn dann mitnehmen will. Dieser super freundliche alte Mann, der schon die ganze Zeit aber alles beobachtet und ganz genau weiß, was er tut. Und ich finde, da merkt man halt, dass der Plan von Aziraphale in diesem Kontext, Himmel, Hölle, das ist das System, nicht funktionieren wird. Und deshalb wäre meine Interpretation, wir sollen am Ende der Staffel eher mit Crowley fühlen, der sagt, das können wir nicht machen, das bringt uns nichts, damit verraten wir unsere Werte.
Ja, du hast jetzt gesagt, was du denkst, was die Staffel will, aber wo bist du denn gelandet?
Also, naja, ich
bist
bin du da gelandet, weil ich glaube, die Staffel will mich dahin bringen und dann bin ich auch da gelandet.
Aber man muss ja nicht unbedingt mit dem mitgehen, was eine Staffel einem vorlegen will.
Aber, naja, aber ich habe ja gerade erklärt, dass ich finde, der Typ ist shady und das kann nicht gut gehen.
Ja, aber ich bin tendenziell auch eher auf deiner Richtung, denn für mich ist so ein bisschen die Charakterstudie tatsächlich nicht so positiv ausgefallen für Aziraphale über die ganze Staffel. Und am Ende merkt man eben, da können wir da nochmal drüber reden, was ist das eigentlich für sein Problem, was er genau hat? Also ist das sein traditionalistisches Weltbild oder ist er da zu konservativ oder was führt ihn eigentlich zu dieser Entscheidung? Also man könnte das ja auf verschiedenen Ebenen lesen, die seine Entscheidung, warum das eventuell nicht zusammenkommen kann. Weil es gibt ja dann den Kuss und dann zieht er ja auch weg. Und also die eine Ebene ist natürlich, Himmel und Hölle, es geht vielleicht doch nicht so gut zusammen. Oder man könnte aber auch bis zur Phobie tatsächlich gehen. Weil, so steht das ja gar nicht in der Bibel drin und was kommt denn du jetzt hier?
Das glaube ich nicht, dass das hier die Aussage sein sollte.
Also eine Sache, die ich gelesen habe, wo ich mich jetzt auf dünnes Eis bewege, weil ich keine Betroffene bin sozusagen, aber die sich für mich schon in gewisser Weise als logisch erschlossen hat, ist, dass sich viele autistische Menschen im Aziraphale wiederfinden von der Charakterzeichnung, wohingegen sich viele ADHS-Betroffene in Crowley wiederfinden. Finde ich auch ganz spannend, dass man da vielleicht so einen Gegensatz zwischen den beiden aufbauen kann. Und dass das halt eher so ein, also das ist natürlich, Autismus ist ein Spektrum und so, wissen wir alle, das ist nichts, wo man eine Diagnose oder sowas anhand von einem Symptom oder so stellen kann, aber wenn Strukturen sich verändern, das ein Problem ist für Menschen mit Autismus, ist, glaube ich, was auf viele von ihnen zutrifft und was auch so resoniert hat irgendwie in vielen Leuten, die sich das angeguckt haben. Also deshalb, vielleicht ist Phobie weniger das Wort, was mir in den Kopf gekommen wäre, sondern eher so ein nicht damit umgehen können, wenn sich Dinge dann wirklich verändern, weil dann so die ganze Struktur und Stabilität deines Lebens zusammenfällt. Und das trifft ja, wenn wir ehrlich sind, auch in ganz kleinen Teilen schon auf sein Leben da in seinem Buchladen zu. Also er kann ja auch nicht damit umgehen, wenn jetzt, keine Ahnung, Maggie die Miete nicht zahlen kann und deshalb vielleicht nicht mehr da wäre und er einen neuen Untermieter für seinen Laden besorgen müsste, also für den Plattenladen. So, das ist ja, das macht ihm ja auch schon so viel Angst, dass er halt sagt, okay, komm, eine Platte und damit ist die Miete geregelt und dann haben wir das Problem gelöst. So. Und ja. dafür ist das dann quasi am Ende die große Variante dieses Problems.
Ja, nur als kurzer Gedanke noch dazu. Also es gibt ja dieses Thema internalisierte Phobien, internalized Phobia, also wo man nicht wirklich, wo man quasi selber zum Beispiel Homosexuelle, die internalisierte Homophobie haben und deswegen quasi auf das Thema so, was ist denn das deutsche Wort von Doubling Down? Also die dann sozusagen
sich dran festbeißen.
Sich dran festbeißen, um nach außen ja nicht hin irgendwie so zu wirken. Und ich meine, der Typ hat einfach in einem System gelebt, wo es die ganze Zeit, wo er wahrscheinlich die ganze Zeit solchen traditionalistischen Blablabla gehört hat und so indoktriniert wurde und sich quasi wirklich so ein ganzes internalisiertes System bei ihm reingeschlichen hat,
das, wo er jetzt erstmal mit sich wieder rauskämpfen muss. Wo siehst du denn das in der Serie?
Also ich habe es eben so ein bisschen in ihn, ich glaube, ich habe es ein bisschen in ihn reininterpretiert, das kann schon sein.
Also ich glaube nämlich, dass das ganze Thema bewusst von Neil Gaiman ausgeklammert wird, so ähnlich wie es bei, ach wo war's, bei Schitt's Creek, wo sie gesagt haben, sie haben bewusst eine Welt ohne Homophobie erzählt. Wo es ja dann trotzdem noch genug Konfliktpotenzial gab, dass ich glaube, dass er halt sagt, ja, diese Religion an sich oder quasi so dieses Himmel und Hölle hat ja damit nichts zu tun, sondern das wurde dort reingeschrieben von Menschen. Und ich glaube, so ist die, also das interpretiere ich natürlich jetzt auch da rein. Und ich würde halt eher mit Rebeccas Beschreibung mitgehen, weil das tatsächlich in der Serie auch so erzählt wird. Also wo wir von Anfang an sehen, Aziraphale will nicht, dass sich irgendwas verändert. Er ist immer im gleichen Bookshop, er hat immer die gleichen Sachen an, er will, dass alle die gleichen Leute um ihn herum sind, er will auch, dass immer Crowley immer quasi in der gleichen Situation bleibt.
Eigentlich will er auch schon in Staffel 1 vor allem deshalb, dass die Erde nicht untergeht, damit er sein Leben darauf weiterführen kann.
Ja, aber gleichzeitig ist das halt auch sehr englisch und vielleicht liegt in der Mitte da irgendwo die Wahrheit. Ich muss halt auch daran, er ist ja quasi auch wie Bilbo im Grunde. Das also,
inwiefern?
Naja, also es ist ja kein nichts Neues, dass offensichtlich nicht hier J.R. Tolkien Hobbits wie ein Engländer geschrieben hat. Mhm. Und also die leben in ihren gemütlichen Höhlen, die wollen, dass alles gleich bleibt, ja, keine Veränderung, da hat man immer schön 15 Mahlzeiten am Tag. Und es fängt ja so an, der Hobbit fängt ja so an, er wird beim Essen gestört und findet das erstmal doof. Und dann kommt dieser Zauberer.
Ja, okay, verstehe.
Und er muss, ist ja quasi diese bewusste Überwindung, die er macht, dass er auf dieses Abenteuer mitgeht. Mhm. Und dann ist ja auch Bilbo am Schluss der Komische, der dann solche Sachen, war ja schon davor immer der komische Sachen gemacht hat. Und so ein bisschen ist ja auch Aziraphale erzählt, dass er eigentlich nur diese Abenteuer erlebt, weil in Crowley da mitschleift. Also man denkt an diese Schottland-Geschichte, wo mit der Totengräberin, wo im Grunde ja Crowley sagt, da gehen wir jetzt mit und das machen wir jetzt so und das machen wir jetzt so. Und Aziraphale ja einfach nur hinterhergeht und dann Teil dieses Abenteuers dadurch wird. Und vielleicht ist das auch so dann das Vertrauen in das System, dass man sagt, das, was mir Ordnung im Leben bringt, da vertraue ich drauf, dass das schon richtig ist und dass er deswegen sich auf die Seite dann am Schluss von Metatron stellt und sozusagen sie gegen Crowleys Wunsch. Habt ihr auch diese Verschwörungstheorien mitbekommen?
Erzähl.
Nee.
Also es gibt da so Sachen, die sagen, ja, also man weiß ja nicht, was der Metatron mit Aziraphale am Schluss besprochen hat, das kriegen wir ja nicht mit. Und manche Leute sagen, ja, es kann ja auch sein, dass der Metatron gar nicht angeboten hat, dass Crowley ein Engel wird und mit in den Himmel darf, sondern dass er gesagt hat, also entweder der verzieht sich von selber oder ich streiche ihn quasi aus dem Buch des Lebens. Das ist ja auch eine Drohung, die davor schon ausgesprochen wurde. Und das wird ja am Schluss dann auch nicht mehr groß aufgemacht und das sagen, Aziraphale hat absichtlich Crowley quasi verjagt,
aha,
damit der ihm sozusagen nicht nachläuft.
Okay, es ist irgendwie evil, aber es ist nicht so, dass ich es für unmöglich halte, dass wir das noch in der dritten Staffel erzählt kriegen, dass das passiert ist.
Das führt ja auch noch dazu, dass, also es kommt zusätzlich, dass der Metatron dann ja vor den Kaffee kauft und dann sagt, Nobody asks for death, do they?
Mhm.
Und dann, das wird ja auch nicht aufgelöst, diesen Gedanken. Und dass da, also ich finde das ehrlich gesagt keine gute Theorie, aber ich wollte sie mal in den Raum stellen, weil ich finde, es ist einfach zu sehr um die Ecke gedacht dafür, dass die offensichtliche Aussage, dass Aziraphale einfach nicht dran gedacht hat, dass Crowley eine andere Vorstellung haben könnte als er. Also dieser Konflikt.
Zu gut zu dem passt, was uns sonst in der Staffel
genau,
erzählt
wurde. Genau, der Konflikt
wurde,
ist ja schon da. Man muss sich jetzt nicht noch einen Verschwörungskonflikt obendrauf denken oder sagen. Und das, also das führt ja auch jetzt dazu, dass Aziraphale in der dritten Staffel eine große Charakterwandlung durchmacht. Und ich glaube, diese Verschwörungstheorie ist jetzt auch ein Ausdruck davon, dass die Leute sich ja wünschen würden, dass sie doch irgendwie das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und nein, er hat ja nur so getan und in Wahrheit waren sie ja immer einer Meinung. Und das ist natürlich der einfachere Ausweg am Schluss, anstatt zu sagen, nee, Aziraphale hat ja einfach einen Fehler begangen oder hat sich hier falsch verhalten. Und auch Crowley hat sich im Grunde falsch verhalten, weil er ihm diesen Kurs, also er hat ja, löst ja diese Situation jetzt auch nicht perfekt auf. Und dass beide in der dritten Staffel diese Fehler sich selber und gegeneinander eingestehen müssen und da irgendwie so einen Healing-Prozess durchmachen müssen. Und das natürlich viel komplizierter und viel schmerzhafter ist, als einfach zu sagen, nee, ich habe dich eingelogen, ich wollte dich einfach nur beschützen und in Wahrheit ist Friede, Freude, Eierkuchen.
Das wäre eigentlich ein Fake-Out.
Genau.
Um mal Eriks Wording zu verwenden.
Nee, das ist eigentlich Christophers Wording.
Das hat sich in diesem Podcast gespread.
Das ist unser Wording.
Das Kultpass-Wording.
Ja, genau.
Ja. Und was ich bei Aziraphale eben noch sehe, ist so ein bisschen die, auch wieder ein bisschen die Frage, wie man es jetzt genau nennen will. Ich hatte es erstmal unschuldig genannt. Also zum einen, dass immer das Positive in der Welt sehen wollen, aber vielleicht auch so ein bisschen, man könnte jetzt überlegen, landet er vielleicht sogar auf dem Ace-Back mit seinem Verhalten. Mhm. Mein Beweisstück ist einfach bei der Tanzszene in der vorletzten Folge. Ich glaube, das war in der vorletzten Folge, wo er quasi diese große Tanzszene aufführt und dann quasi auch wieder in seiner Hybris Leuten einfach so Rollen überbügelt. Und da ist halt diese eine Frau dabei, die immer wieder sagt, ja, I'm a seamstress, I'm a seamstress. Was sie aber ja eigentlich sagen will, ist, dass sie eine Sexworkerin ist. Aber irgendwie durch Aziraphales Magie wahrscheinlich daran gehindert wird und da immer dieser Seamstress-Loot-Filter quasi drüber gelegt wird. Und ja, das ist für mich ein Zeichen darin, dass er eben so ein bisschen entweder verklemmt ist oder eben so unschuldig und ja, Sexworkerin in seiner Gedankenwelt vielleicht gar nicht so vorkommen und er deswegen auch in seiner fantastischen Welt dafür kein Wort hat. Wie würdet ihr das sehen?
Was ich sehr lustig finde, weil in der Bibel kommen doch ständig irgendwelche Sexworker vor.
Ja.
Stimmt. Aber da gibt es auch kein Wort dafür. Da steht dann immer, und sie kam zu ihm.
Ach so, ja, ja. Aber gibt es nicht die Hure Babylon? Oder
ja, ja, es gibt, glaube ich, schon Wörter. Aber
also
es gibt halt
keine
auch
Person,
sehr viel drumherum Gequatsche um sexuelle Handlungen in der Bibel.
Wie bei Aktenzeichen XY. Sie hatte viele Männerbekanntschaften.
Ja. Oh, ja. Ich hätte jetzt, also ehrlich gesagt, ich habe nicht so sehr, glaube ich, auf die Szene konkret geachtet und sie im Kopf behalten, sodass ich die ganze Zeit mich hier gefragt habe, was du wohl damit meinst mit die Tanzszene. Ich hatte das gar nicht mehr.
Ja, die Jane Austen-Ballszene.
Nee, nee. Ja, ja. Deshalb habe ich da jetzt gar nicht selber so eine konkrete Interpretation oder einen konkreten Hinweis, ob deine Interpretation stimmen könnte oder nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall erstmal logisch, wie du es hergeleitet hast. Tja.
Also, und dass er auf dem Aceback ist, gibt's ja auch ein paar andere Theorien, die da schon geschrieben wurden.
Und ich meine, das wiederum würde halt perfekt zu dieser Serie passen, weil ich wollte da eigentlich schon vorhin reingehen, als Christopher von Schitt's Creek gesprochen hat, die ja explizit sagen, sie wollten eine Serie ohne Homofeindlichkeit schaffen. In dieser Serie ist halt auch jeder queer und niemand spricht darüber, also außer Aziraphale, für den das eventuell an manchen Punkten noch ein Thema ist oder so. Aber ich meine, wir haben so viel Queerness in dieser Serie, mit allen möglichen Geschlechts
Identität.
Nee, ich meine, wie heißt denn das andere? Wenn man Geschlechtspräsentation, weil, also da fällt mir jetzt Beelzebub ein, die ja eine andere Person ist als in Staffel 1. Also,
ja, und hat ja auch They-Them-Pronouns.
Richtig, und also, ne, also das haben wir. Wir haben lesbisches Begehren, wir haben Crowley und Aziraphale.
Wobei ich jetzt also tatsächlich mal die Frage aufmachen würde, und Erik, das geht auch so ein bisschen in deine Richtung rein, wenn du sagst, Aceback, also es muss ja nicht, also die Frage ist, können sie überhaupt Sex haben? Also dieses, also geht es da um Sexualität oder geht es da um Romantik?
Gibt und ja auch A-Rom.
Ja, genau, aber ja, also auf diesem Spektrum. Aber ich hab jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Aziraphale aromantisch ist. Also Ace schon, aber jetzt, dass er nicht das Interesse hätte, habe ich jetzt, also muss man jetzt vielleicht mal abwarten, aber es ist auch die Frage, es sind ja im Grunde Engel. Also was für ein Geschlecht haben die denn?
Ja,
also klar, es werden von zwei offensichtlich männlich gelesenen Schauspielern, das ist das schon, so in der Meta-Erzählung ist das schon was Queeres, aber da würde ich jetzt vielleicht mich auch nicht zu sehr drauf versteifen zu wollen, sagen, ja, ist der jetzt Ace, ist der jetzt aromantisch, ist das jetzt queer, ist das nicht, sondern einfach eine Liebesbeziehung, in die man sehr viel auch reinlesen kann, und das fände ich auch vielleicht schön, wenn das am Schluss gar nicht so ausdekliniert wird, sondern wenn man das einfach offen lässt und es einfach über die individuelle Beziehung der beiden erzählt.
Also, achso, eigentlich wie bei Steven Universe im Endeffekt auch wieder, ja, mit den Gems, ja, oder? Weil da hat ja Rebecca Schucker schon auch von Anfang an gesagt, die Gems, die sind zwar Femme-Presenting, aber eigentlich sind sie, man kann sie jetzt nicht irgendwie in den Gender-Binary einordnen.
Ja.
Das
sind halt Steine.
Und ich, also da bin ich an der Stelle sehr gespannt. Jessie Gender hat schon angekündigt, dass sie noch ein Video machen will mit dem Titel How to Subvert Queerbaiting, Good Omens 2. Und ich glaube, dass es genau in diese Richtung gehen wird. Also ich bin sehr gespannt auf das Video. Sie macht halt aktuell keine wegen Writer Strike. Aber sie will das dann unbedingt noch machen und sagt halt, dass es offensichtliche queer-gecodete Sachen in dieser Serie gibt, die aber gar nicht klassisch queer sind. Also im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, Christopher. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Video und würde deshalb, glaube ich, an der Stelle das hier gar nicht noch super vertiefen, sondern wir teilen das dann einfach mal, wenn das erschienen ist. Oder wenn wir in Staffel 3 alle gemerkt haben, wie es dann wirklich gekommen ist oder so.
Okay, und für mich gibt es noch ein Thema, wo ich die Frage stellen würde, ob man das kritisieren muss oder nicht. Oder ja, wie ihr das seht. Weil wir haben ja quasi drei Beziehungen sozusagen, die in der Staffel erzählt werden. Und wir haben eben eine, die ein positives Ende bekommt. Das ist die mit Gabriel und
Beelzebub,
die eben als Hetero-Beziehung gelesen werden kann, von denen wie die Figuren in ihrer Gender-Präsentierung gezeigt werden. Und wir haben aber zwei eben eher queere Beziehungen, die aber eher auf Heartbreak und aus Gründen funktioniert das jetzt gerade nicht und sie kommen nicht zusammen und Drama herauslaufen. Und da ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage, ja, muss man das jetzt hier kritisch sehen, dass quasi nur die hetero lesbare Beziehung quasi ein gutes Ende bekommt?
Zwei Punkte. Erstens, ich finde nicht, dass man dass uns die Serie vermitteln möchte, dass man die Beziehung zwischen Gabriel und Beelzebub als hetero lesen kann, weil, also Gabriel, okay, ist halt John Hamm, ist der männlichste Mann der Welt, aber Beelzebub ist eine Figur, die, ich würde sagen, sie schon recht gender non-conforming präsentiert und auch kein einziges Mal wie schon angesprochen, es wird immer mit They-Them-Pronomen angesprochen. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Serie uns vermittelt, dass das eine Hetero-Beziehung sein soll. Auf den zweiten Punkt, ich würde nicht sagen, dass die Geschichte mit hier
Nina und Maggie?
Nina und Maggie negativ ausgeht, weil die sind ja am Schluss, sind sie ja beide glücklich und sagen halt einfach, es ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt für uns, weil ich bin gerade aus einem Breakup raus und ich brauche erstmal Zeit, ein bisschen zu das zu verarbeiten. Aber es wird einerseits schon sehr klar gemacht, dass sie sich schon beide sehr nice finden und dass es über kurz oder lang auf eine Beziehung hinausführen wird.
Könnte, würde ich sagen.
Ja, gut, könnte. Und dass sie ja jetzt auch beide nicht unglücklich sind, auf jeden Fall glücklicher, als sie vorher waren, weil sie sich jetzt klar miteinander gesprochen haben. Und ich würde eher sagen, beide Beziehungen könnten ein Vorbild sein, wie, beide Beziehungen sind ein Beispiel dafür, dass man einfach mal miteinander reden sollte.
Was wir ja immer preisen in diesem Podcast bei Konflikten in Filmen und Serien.
Das auch ein Beispiel dafür ist, dass es nicht immer darauf hinauslaufen muss, also dass ein glückliches Ende nicht immer darauf hinauslaufen muss, dass man jetzt ein Romantic Getaway hat. Also das kann schon sein, wie bei Beelzebub und Gabriel. Es kann einfach sein, dass man entscheidet, dass das jetzt nicht gerade passt und dass man es wann anders nochmal probiert, aber sich jetzt auch nicht darüber grämen muss und man ist zumindest befreundet und man muss nicht mehr umeinander herumschleichen. Und deswegen würde ich nicht das jetzt kritisieren, dass das die einzige angebliche Hetero-Beziehung die ist, die positiv endet.
Beide Punkte, die ich auch gemacht hätte. Also ich glaube, also Beelzebub ist, glaube ich, einfach Shapeshifter in und also finde ich ganz spannend, dass wir quasi in dieser Serie mehrere SchauspielerInnen haben, die in der zweiten Staffel in neuen Rollen dabei sind. Auch hier diese oberste Höllengesandte, wie heißt sie denn? Shax. Die Schauspielerin hat ja in der ersten Staffel auch schon mal in einer anderen Rolle mitgespielt. So, und bei Beelzebub haben wir halt das andersrum. Beelzebub wurde in der ersten Staffel von jemand anderem gespielt und ist halt irgendwie Shapeshifting oder also kann man, glaube ich, auch Gender-Identity-Sachen so mit reinlesen. Deshalb würde ich das auch an der Stelle nicht kritisieren und vor allem auch mit Crowley und Aziraphale nochmal abwarten, was dann in Staffel 3 passiert.
Ja.
Ich gehe einfach fest davon aus, dass wir die kriegen. Alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben. So als hätte man Dark nach Staffel 2 abgesetzt. Ja, vielleicht wäre das noch ein bisschen krasser gewesen.
Ich habe ja noch die Dr. Humagen entdeckt.
Mhm.
Also die natürlich schon offensichtlich sind, die meisten. Aber ich finde es einfach schön, dass sie hier Dr. Who Humagen eben reingebracht haben und das auch nicht zu knapp eben, zum Beispiel bei der Jane Austen-Szene, wo sie dann sagen, oh, das ist ja viel größer innen drin.
Ja, ja.
Und
einmal schrie Christopher, hörst du's, das ist doch ein Dades-Sound.
Ja, das habe ich aber nicht beim Schauen, das war erst mal auf TikTok, als das jemand festgestellt hat. Als sie dem Komponisten da ein Original Doctor Who-Scene anbieten und dann im Hintergrund die Tades zu hören ist. Ja, aber und das mit It's Big on Inside machen sie sogar noch mal ein zweites Mal, wo es um die Fliege geht, die das Bewusstsein von Gabriel hat.
Ja, ja. Und natürlich die Festszene. Finde ich auch schön, dass sie auch Doktorsachen anspielen, wo eben nicht David Tennant der Doktor war, sondern eben Matt Smith. Und
hier der Schauspieler vom Metatron. Wie komme ich denn immer auf?
Metadon.
Der Metatron, hier Derek Jacobi, der war doch mal der Master.
Der Fake Master, ja.
Also der Nicht-Master, aber ihr wisst schon, der war in einem dieser Specials.
In einer Handlung, wo er auch sein Gedächtnis ausgelagert hat in ein Objekt. Makes you think. Könnte fast meinen, Neil Gaiman hätte auch eine Doctor Who-Folge geschrieben.
Also ich glaube auf jeden Fall, es gibt in den Fandoms der beiden Serien große Überschneidungen. Ich habe einige spezielle Twitter-UserInnen im Kopf. Genau, also ich glaube, da gibt es große Überschneidungen und das bespielen sie natürlich gut. Und ich finde es nochmal besonders lustig vor dem Hintergrund, dass ja David Tennant und Michael Sheen, die sind ja ganz gut befreundet und haben ja während der Pandemie diese...
Naja, sie sind durch die Serie befreundet.
Eigentlich sind sie, seit sie diese Staffel gedreht haben, und dann haben sie halt während der Pandemie dieses Staged-Ding gemacht, wo sie quasi so eine Zoom-Serie gedreht haben, wenn man so will, wo sie sich selbst gespielt haben, aber in naja, ein bisschen konfliktreicher als ihre Beziehung, glaube ich, wirklich ist.
Sie hat auch ein sehr schönes Interview, wo sie meinten, ja, sie haben nie was miteinander gespielt, weil sie immer für die gleiche Rolle sich beworben haben.
Ja, war ja hier auch so. Ja. Michael Sheen war eigentlich für Crowley angedacht und erst als er rüber geswitcht ist, hat Neil Gaiman dann David Tennant angefragt für Crowley.
Das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass er so eine düstere Rolle spielt.
Ja, wir haben alle nicht Twilight gesehen.
Ja, das genau, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, weil also in dieser Staged-Serie, also oder Webserie, ist es halt so, dass sich Michael Sheen und David Tennant im Scherz die ganze Zeit gegenseitig vorhalten, in was für großen Franchises sie ja waren, wobei sie ja beide in ihren Franchises in kleinen Rollen waren, also David Tennant bei Harry Potter und Michael Sheen bei Twilight. Und dann kann aber David Tennant immer noch mit Doctor Who um die Ecke kommen von hinten und Michael Sheen ist dann immer, oh, du wieder mit deinem Doctor Who und ja, dein Schwiegervater, ich weiß, und deine ganze Familie und dü-dü-dü. Und Georgia Tennant macht dann natürlich auch immer mit und so. Und dann finde ich es halt umso witziger, dass sie es jetzt hier in dieser Staffel so auf 180 drehen mit den Doctor Who-Referenzen.
Und natürlich auch eine super Vorbereitung auf das, was kommt. Weil das hat mich noch mal mehr hot gemacht auf den nächsten großen Hurra von David Tennant, der ja jetzt noch mal zurückkommt.
Achso, ja, als der Doktor, ja. Ja. Was ich noch ansprechen wollte, ich habe ja auch die Vermutung, dass Crowley und Aziraphale einfach Stand-ins für Terry Pratchett und Neil Gaiman sind.
Das kann vielleicht auch sein.
Weil es gibt auch so Fotos. Es gibt, glaube ich, vielleicht haben sie es auch mit Absicht gemacht, es gibt ein Foto, wo Terry Pratchett komplett in weiß ist und Neil Gaiman komplett in schwarz gekleidet ist. Und Neil Gaiman ja auch offensichtlich so mehr so ein düsterer Charakter ist und Terry Pratchett immer so diese lustigen Scheibenweltromane geschrieben haben. Und vielleicht haben sie einfach auch sich, also ich glaube nicht, dass sie diese Love Story in den Büchern schon so mitgedacht hatten, aber ich glaube, sie haben einfach die jeweilige Figur so geschrieben, wie sie selber sind. Also
oder das dann wiederum auch aufgedreht, ja, sozusagen. Genau. Aber also,
wenn man sich darüber Gedanken macht, okay, warum ist jetzt die Figur so angelegt und so angelegt, vielleicht haben sie einfach das so geschrieben, wie sie sich selber auch gegenseitig gesehen haben und dass Neil Gaiman immer, keine Ahnung, sich darüber geärgert hat, wie Terry Pratchett so immer so alles haben möchte, wie er möchte und Terry Pratchett sich geärgert hat, dass Neil Gaiman immer so ein komischer Charakter war. Und dass es einfach daher kommt, dass sie einfach sich gegenseitig oder sich selbst beobachtet haben. Ist ja meistens so bei Büchern.
Spannend. Ja, gibt's irgendwas, was ihr euch jetzt für die Staffel 3 wünscht oder irgendwas, was ihr befürchtet, was passieren könnte, was auf keinen Fall passieren soll? Also jetzt mal davon abgesehen, dass es sie nicht geben könnte. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, es wird die dritte Staffel geben, sie wird der Abschluss des Ganzen. Irgendwas,
ich befürchte,
was unbedingt passieren soll.
Es wird wieder ein klassisches Neil Gaiman-Produkt. Das ist meine große Angst. Aber da freue ich mich auch drauf. Es ist eine klassische Hassliebe, die mich mit ihm verbindet.
Ja. Ich hoffe, er versucht sich jetzt nicht irgendwie in dann doch was jetzt doch episch und riesig groß wird, zu verrennen, sondern bei seinem Erzähl, dass er es schafft, irgendwie bei seinem Erzählstil zu bleiben. Tatsächlich. Mhm. Dass die Story jetzt nicht sonderlich irgendwie eine große Abbiegung nimmt, aber ja, das vielleicht noch kurz als kleinen Zeitpunkt. Mir hat die Serie besser gefallen eben als The Sandman vom Ton her und weil ich glaube, man merkt eben den Pratchett-Einfluss, der in Sandman nicht da ist und hier in der Serie aber da ist, was Humor und Leichtherzigkeit angeht. Und läuft ja jetzt so ein bisschen auf Krieg und Konflikt hinaus dann doch am Ende, aber ich hoffe einfach, dass er trotzdem in dem beschwingten Ton weiterschreiben kann.
Also ich glaube, dass wir, was war das nochmal ganz am Ende in dem letzten Gespräch von Aziraphale und dem Metatron, was für ein Schlagwort fällt da nochmal? Irgendwas, jüngste Gericht oder sowas, also irgendwas Großes vom Ausmaß.
Ah, the Second Coming.
Ah, Second Coming, genau. Irgendwas Großes vom Ausmaß des Armageddon in der ersten Staffel wird in der dritten Staffel in meinen Augen wieder kommen, also wir werden wieder größer werden insgesamt und wir werden ja das erste Mal jetzt eigentlich
Jesus,
Crowley.
Ja. Ganz kurze Tangente.
Wer würde Jesus spielen?
Wer würde Jesus spielen?
Oh, das ist so spannend. Oh, da müsste ich mir länger Gedanken drüber machen.
Muss es ein Dritter sein?
Nicht unbedingt, ja.
Vielleicht, weißt du, was richtig geil wäre, wenn es hier der neue Doktor machen würde?
Judy
Gatwa. Das wäre so geil.
Ich dachte jetzt halt, dass sie halt mal sagen, okay, sie sind ja auch schon so, dass sie so ein bisschen mit der historischen Realität der Bibelwelt immer so ein bisschen spielen. Also, dass sie vielleicht mal wirklich jemanden aus dem Nahen Osten casten.
Ja. Ja, guter Punkt.
Wobei, ich finde eigentlich, das Jesus-Thema hat er ja eigentlich schon in hier
ja, in American
die andere
Gods.
Serie.
American Gods. Mit den Jesen.
In American Gods mit den
Jesen.
Wo er ja auch schon angesprochen hat und kritisiert hat, dass die Geschichte so Whitewashing betrieben hat.
Ja, stimmt.
Ist die Frage, ob er das nochmal irgendwie aufziehen sollte oder ob er da nochmal einen neuen Spin ranbringen kann.
Aber auf jeden Fall kann es sehr gut sein, dass wir Jesus treffen in der Staffel 3. Und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, es wird ja jetzt die erste Staffel, wo wir die beiden getrennt voneinander agieren sehen werden. In den bisherigen beiden Staffeln ging es immer darum, wir beide gegen den Rest der Welt sozusagen, auch wenn da Konflikte waren und so. Und jetzt müssen die sich beide selbst hinkriegen. Und ich glaube, darin wird der Zauber dieser Staffel liegen. Wir werden alle hinfiebern während der Staffel auf den Moment, wenn die beiden wieder zusammenkommen. Und es wird ganz anders werden, als wir gerade denken, wie es am Ende werden wird, wie sie dann wieder zusammenkommen. Also ich fand es sehr schön heute bei unserer Besprechung den Moment, als du, Christopher, sagtest so, ja, ich habe jetzt ein bisschen Sorge dafür, dass sie es sich auch zu leicht machen könnten, damit die Konflikte wieder aufzulösen. Und da habe ich so gedacht, nee, ich glaube nicht, dass sich Neil Gaiman das zu leicht macht.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ich glaube, der wird da in die Wunden gehen und darauf habe ich richtig Bock. Und ich muss sagen, so als Abschlussfazit, ich fand die zweite Staffel besser als die erste, weil sie mich sich eben mehr auf die beiden konzentriert hat. Und vielleicht, also kann auch Recency Bias sein, weil die erste schon ein bisschen länger her ist. Aber ich habe das Gefühl, sie hat mich insgesamt mehr mitgenommen. Und ich habe Hoffnung, dass die dritte mich dann noch mehr catchen wird. Mal gucken.
Ja, ich bin gespannt, wie viel ich mich dann vor der dritten Staffel noch an die zweite erinnern kann. Das war jetzt bei mir mit an die erste Staffel erinnern auch nicht mehr so sehr. Aber ich habe mich jetzt auch nicht hingesetzt, die erste noch mal zu rewatchen. Aber vielleicht gibt es vor der dritten Staffel, bietet sich dann auch noch mal ein komplett Rewatch an.
Und wir haben diesmal darüber gesprochen. Das ist ja auch immer ein großer Vorteil nochmal.
Ja.
Das war's nun mit unserer Besprechung zur zweiten Staffel Good Omens. Und aufmerksame HörerInnen.
Ja, gute Omens.
Ich hatte gerade Wasser im Mund.
Ja, gute. Folgentitel, würde ich sagen.
So.
Also, aufmerksame HörerInnen werden jetzt schon wissen, was kommt, denn zum Abschluss jeder Folge gibt es natürlich auch immer die Kulturpicks und da wir jetzt länger nicht gesendet haben, haben wir ein paar mehr Picks mitgebracht und ich stehe als erstes auf der Liste,
Fang an.
Ich empfehle Godzilla.
Aber welchen denn?
Ja, den Godzilla, habe ich jetzt die letzten Wochen so ein kleines Projekt am Laufen, dass ich jeden Tag nach der Arbeit, habe ich immer so eine Stunde, anderthalb, wo ich früher fertig bin als Rebecca, weil ich schneller arbeite.
weil ich länger schlafe, morgens.
Wer länger schläft, muss später aufstehen. dass ich da immer mir einen Godzilla-Film reinziehe, weil ich festgestellt habe, die gehen immer ziemlich genau 90 Minuten und was sehr gut ist, die gibt's alle auf, also die alten, alle auf archive.org.
Das ist eh ein guter Tipp dafür, wenn man alte Filme sucht. Einfach mal gucken, ob es sie auf archive.org gibt.
Und ich finde, wenn man sich so peripher für das Thema interessiert, kann man die schon gut schauen. Man muss halt klar mit Untertiteln zurechtkommen können und es sind halt alte Filme, es sind halt irgendwie, keine Ahnung, 70 Jahre jetzt fast alt.
Baby Godzilla sieht ein bisschen aus wie das Baby aus den Dinos.
Ja,
damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie die...
Ich finde, es sind einfach schöne Filme, die auch immer so ein bisschen anders sind. Also zwischen dem klassischen Godzilla-Film, wie man sich ihn vorstellt, er stampft irgendwie durch die Stadt. Lustigerweise in den 12 Godzilla-Filmen, die ich jetzt gesehen habe, wurde nur zweimal Tokio zerstört in zwei Filmen. Bis hin zu Abenteuerfilmen oder auch wirklich ganz klassischen Kinderfilmen. Oder
die Monster Avengers.
Oder die Monster Avengers oder Märchenfilme. Also jeder Godzilla-Film bringt dann noch so seinen eigenen Charme mit. Und das sind einfach handwerklich für die Zeit sehr, sehr gut gemachte Filme. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es Godzilla-Filme sind, sondern weil man das wirklich merkt, dass in den meisten Filmen sehr viel Arbeit, sehr viel Liebe drin steckt, was die Figuren angeht, was die, also die gebauten und kostümierten Figuren, was die Effekte angeht und was ich jetzt gemerkt habe, was auch die Musik angeht. Also die Musik dem Regisseur, der das Godzilla-Thema geschrieben hat, der hat ganz Musik für ganz viele Filme gemacht, trägt unheimlich viel dazu bei, dass das einfach sehr gute Filme sind, dass die Stimmung sehr gut transportiert wird. Und wie gesagt, genau, man kann die fast alle, also ich habe jetzt noch keinen gefunden, der dort nicht dort war. Ich bin jetzt, glaube ich, bis in die 70er vorgedrungen. Man kann die alle sehr gut auf archive.org finden. Immer schön mit Godzilla-Filmname, dann Japanese Version Criterion Collection. Also sind auch alle in der Criterion Collection erschienen. Kann man sich natürlich auch dort kaufen, aber muss man nicht. Die kann man sich dann schön anschauen. Und das sind einfach ein schönes Stück Filmgeschichte, was eben nicht so lange dauert. 90 Minuten hat man schon mal einen schönen Abend mit verbracht.
Und Fun Fact, beim Gucken ist dir aufgefallen, dass das Godzilla-Theme, von dem du eben sprachst, auch die Titel, also ein Teil der Titelmelodie bei dem Filmquiz ist, zu dem wir immer hingehen.
Ja. Falls mal da eine Frage kommt, dann weiß ich die Antwort.
Yes.
Heißt der jetzt eigentlich Godzilla oder heißt der Gojira?
Naja, im Englischen heißt der Godzilla und im Japanischen Gojira.
Das ist dieselbe Figur sozusagen.
Ja. Das ist dieselbe Figur, ja. Becky, du bist dran.
Ah, okay. Dann mache ich mal weiter. Ich habe einen Pick mitgebracht, der sehr aktuell ist und einen, der schon ein bisschen länger her ist. Mit dem würde ich anfangen. Wir nehmen ja gerade diese Episode auf in der Woche, in der der Film Past Lives in die Kinos gekommen ist, von dem viele sagen, das ist der Liebesfilm des Jahres. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe schon einen Film gesehen, von dem ich glaube, dass er vielleicht der romantische Film des Jahres sein könnte, und den würde ich hier gerne hervorheben, weil das ist einer dieser Streaming-Filme, die, glaube ich, an vielen vorbeigegangen sind, weil nicht so viel Marketing dafür betrieben wurde, wie das sein sollte. Der ist bei uns auf Disney Plus gewesen? Ja, ne? Ich glaube, ja, auf Disney Plus erschienen. Und zwar ist es der Film Ry Lane, eine britische, ich sag jetzt mal Romantic Comedy, wobei die Romantik, also die romantische Beziehung gar nicht so sehr im Mittelpunkt von einem Großteil dieses Films steht, sondern der ist von Rain Miller, dieser Film. Es ist ein Regiedebüt und also Langfilmdebüt. Und es ist ein extrem charmanter Film, der sehr von der Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellenden lebt. Der wirklich, also es ist, hat fast so ein bisschen Roadmovie-Charakter, auch wenn die gar nicht Auto fahren, sondern sich halt einfach so zu Fuß durch die Stadt bewegen, den ganzen Film über. Aber jetzt nicht so, wie man das von hier Linklater kennt, wo die da die ganze Zeit durch die Stadt laufen und philosophische Gespräche miteinander führen, ja. Sondern die beiden, die sind so real und down to earth und machen Quatsch miteinander und verarschen gegenseitig ihre Ex-PartnerInnen, die sie unterwegs treffen.
Ich erinnere mich, wo sie in die Wohnung einbrechen.
Es ist wirklich, die Familie wird mit involviert. Also es passieren ganz viele richtig witzige Dinge in diesem Film. Er spielt natürlich mit Romantic Comedy Klischees an bestimmten Stellen. Manche bedient er auch. Aber ich finde es insgesamt wirklich für eine Romantic Comedy das Beste, was in den letzten Jahren auf dem Markt war. Kann ich extrem empfehlen. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Erik, was ist dein Pick?
Yo. Ich fange mit einem Pick an, mit einer Zeichentrickserie auf Disney Plus. Und zwar, wenn ihr uns schon länger kennt, wisst ihr ja, dass wir sehr begeistert sind von Bob's Burgers, so als Serie. Und die Macher von Bob's Burgers, die haben ja auch noch andere Serien gemacht. Also da gibt es auch noch Central Park auf Apple TV, da habe ich jetzt noch nicht so viel reingeguckt. Aber es gibt jetzt auch The Great North auf Disney Plus. Da sind jetzt schon 3 Staffeln draußen und die spielt die handelt über eine Familie in Alaska, die in so einem kleinen, abgeschiedenen irgendwie Fischerdorf mit viel Fischerei und so wohnen. Und die trifft für mich genau wieder den richtigen Humor-Sweet-Spot, den es auch schon bei Bob's Burgers gab. Die Familie, die haben schon so abgefahrene Namen. Also der Vater, der heißt zum Beispiel Beef Tobin, und dann hat der größte Sohn, der heißt Ham Tobin, und der kleinste Sohn, der heißt Moon Tobin, und es gibt mehr, also es gibt noch Wolf Tobin gibt's noch, und die Tochter, die heißt dann Judy. Und dann entsteht zum Beispiel zwischen dem Ham, der verguckt sich dann so ein bisschen in den Schulkameraden, der heißt Crispin, und der Chip-Name von Ham. Den beiden ist dann natürlich Crispy Ham.
Natürlich.
Und Wolf, der hat auch eine Freundin, die heißt Honeybee. Und die sind so total die Film-Geek-Cracks und hauen die ganze Zeit eigentlich wie Christopher so Film-Zitat und Hommagen-Sachen raus. Und da gibt es dann eben auch echt viele Folgen, die sich so an der Struktur von dem Film entlanghangeln. Mhm. Es gibt auch eine Folge in der dritten Staffel, wo sie so eine Simpsons-mäßige Sache. Jeder erzählt irgendwie eine Geschichte, die sich dann quasi an dem Film lang hangelt. Sowas hat ja Simpsons auch öfter gemacht. Mhm. Und da gibt es auch eine Geschichte mit, die muss ich kurz ein bisschen näher drauf eingehen,
weil
hangelt sich an Le Mans 52 lang, also Ford wie Ferrari. Und die Geschichte ist aber, dass quasi in so Rennautobetten quasi Rennen gefahren wird, und die Fahrer schlafen die ganze Zeit, und die Fahrer dürfen eben nicht aufwachen, sonst können sie nicht weiterfahren, sonst hält einem das Auto an, und es ist sehr, sehr speziell und sehr wild. Und es gibt einen reoccurring Guest Role von Alanis Morissette. Denn die Judy, die geht immer aufs Dach und sieht in den Nordlichtern, hat sie so Alanis Morissette quasi als Fantasiefreundin, die dann immer da in den Nordlichtern erscheint und mit ihr redet. Es ist schon sehr abgefahren. Und es gibt im Intro gibt es natürlich da auch wieder die typischen Wortspiele. Und weil es da im Norden ist, fährt da immer so ein Boot lang, der dann zum Beispiel The Codfather heißt oder so. Also es gibt immer auf Fischerei bezogenen Wortspiele da. Und es ist einfach das Beste, eben ja, Bobs Burgerleben auf Alaska bezogen.
Also
sehr, sehr gut.
Ich sag mal so, Erik postet ab und zu die ein oder andere Geschichte aus dieser Serie für uns in den Kultpiss-Slack. Das scheint dich zu berühren.
Ja, oh stimmt. In dem dritten Staffelfinale, da wollen die Lehrer dann ein Musical aufführen. Alexander Benanilton mit. Und dann steht die da wirklich da in ihrem Lehrerzimmer mit Bananenkostüm und Alexander Hamilton mäßigen Kostümen oben drüber. Es ist einfach sehr viel Chaos und abgefahrenes Zeug, was in der Serie passiert. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Nice.
Ja, mein zweiter Pick für diese Folge ist Planet of the Bass. Da habe ich Becky gestern Abend schon eingeführt in das Thema. Ist also ein klassisches.
Was ist denn das, Christoph? Ist das eine Serie oder ein Film?
Das will ich doch gerade erzählen, dann lass mich doch mal ausreden. Sei nicht so ungeduldig. Also Kyle Gordon, dem folge ich schon länger auf TikTok. Das ist so ein TikToker, der macht so klassische Sketch-Comedy. So, wie verhalten sich englische Aristokraten und so, macht das eigentlich ziemlich lustig. Und er hat jetzt einfach mal so ein Video aufgenommen, every 1990s Europop Song, und hat so ein klassisches Europop-Lied gemacht mit abstrusem Text, mit einem wirklich ab, also er selber als so ein Rave-Dancer mit so einer sehr schnellen Sonnenbrille.
Und so einer sehr tiefen Stimme.
Genau, und dann noch eine zweite Schauspielerin, die so die Frau ist, die immer in jedem Europop-Song-Video mit drin war und auch sehr 90s aussieht. Und das ist irgendwie abstrus durch die Decke gegangen. Also der hat normalerweise so ein paar hunderttausend Views auf seinen Videos. Und dieses Video hat mittlerweile 9,1 Millionen Views auf TikTok. Und was er dann gemacht hat, ist nämlich den zweiten klassischen Eurodance-Move gemacht. Er hat ein anderes Musikvideo aufgenommen, wo die Frau ersetzt wurde durch eine andere Person und alle gesagt haben, nein, wo ist die andere Schauspielerin hin, wir wollen die wieder haben. Und dann mussten andere Leute erklären, nein, ihr müsst verstehen, das gehört noch zum Sketch dazu, das hat man früher bei Eurodance-Songs so gemacht. Und jetzt hat er ein offizielles Musikvideo veröffentlicht, wieder mit der alten Schauspielerin und alle haben sich gefreut. Der nächste große Durchbruch war, dass er jetzt die, nicht Vorband, aber so Intervallbreak bei einem Jonas Brothers Konzert war, wo einfach 18.000 Leute waren, die einfach komplett nicht verstanden haben, was er da auf der Bühne macht.
Weil das waren halt keine Leute, die in den 90ern Eurodance Kultur mitbekommen haben. Die waren alle ein bisschen jünger.
Genau.
18.000 Leute gehen zu einem Jonas Brothers Konzert.
Das ist auch noch der andere Gag, dass viele Leute sagen, das sind alles normale Leute, die sind nicht so im Internet drin und sagen, wer 2023 noch, keine Ahnung, $200 für ein Ticket für ein Jonas Brothers Konzert bezahlt, das ist auch kein normaler Mensch. und auf jeden Fall hatten die jetzt einen sehr großen Durchbruch und wie gesagt, Kai Gordon fand ich schon, als er noch einen ganz kleinen finnischen TikToks aufgetreten ist, gut. Und die Frau, die da die andere Person spielt, da folge ich jetzt auch auf TikTok, die hat auch noch ganz lustige Behind-the-Scenes-Stories, aber einfach mal auf YouTube gehen, Planet of the Bass anmachen und einfach upraven und dann ist der Tag gelaufen.
Du hast schon heute zu mir gesagt, eigentlich ist es ein bisschen zu früh, es wäre ein sehr guter Eurovision-Intervall-Act auch gewesen.
Definitiv, wenn die nächstes Jahr früher das gemacht hätten, dann wären die definitiv Intervall-Act beim ESC gewesen. Die haben auch so klasse, also auch schon vermiemte Textzeilen sind Women are my favorite guy und The Rhythm is glad.
Rhythm is glad.
How does it mean? Genau, also ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig und einfach ein Song geht ins Ohr, bleibt im Kopf, geht ins Herz.
Apropos geht ins Herz.
Ha, siehst du? Überleitung.
Goldene Moderationsbrücke, Christopher. Du bist wieder back on track. Unsere letzte Episode hier war ja der Jahresrückblick 2022 und vielleicht erinnern sich manche noch, was mein Platz 2 war, der nur ganz knapp geschlagen war von Vor allem in kein Staffel 3. Und zwar war das Heartstopper. Einfach die wholesomeste Version davon, wie man eine Highschool-Serie machen kann. Nur, dass es nicht Highschool ist, sondern England. Aber ihr wisst schon. Also diese Art von Serie, die man sich vorstellt, wenn man so Teenager-SchülerInnen hat, die sich ineinander verlieben und wo es Klicken in der Schule gibt und sowas. Und jetzt endlich kam Staffel 2 raus. Es beruht ja auf Graphic Novels und Leute, die Graphic Novels gelesen haben, haben alle schon gesagt, ja, Staffel 2, das wird alles nicht mehr so heiti-teiti und eitel Sonnenschein sein wie in Staffel 1. Und das stimmt, aber das ist auch gut so. Also ich finde, sie haben wirklich den perfekten Weg gefunden, uns diese Charaktere weiterzuerzählen. Es gibt unfassbar berührende Szenen wieder. Ich habe schon wieder bei mehreren Szenen weinend, mir liefen die Tränen auf der Couch. Es werden ernste Themen angesprochen. Wir wissen ja, dass der eine Hauptcharakter Charlie, bevor er mit seinem jetzigen Freund Nick zusammengekommen ist, als er damals zwangsgeoutet wurde in der Schule, richtig hart gebullied wurde und wie ihn das halt heute noch, auch wenn jetzt alles eigentlich in Anführungsstrichen wieder gut ist, wie ihn das halt immer noch belastet und so. Das wird unglaublich gut von der Serie irgendwie aufgegriffen und bin sicher, wird in Staffel 3 auch nochmal eine größere Rolle spielen, weil vielleicht dann auch sein Boyfriend rausfinden muss, dass er nicht gleichzeitig sein Therapeut sein kann und sowas. Also ist einfach alles, also perfekt. Es ist einfach perfekt für alle, die genau solche Serien mögen und bisher aber immer so ein bisschen abgestoßen waren davon, wenn das so mean wurde, weil diese Serie ist so das Gegenteil von mean. Die ist so leicht und und whimsical und deep gleichzeitig und es ist einfach wirklich ein Traum. Und Olivia Colman auch wieder einfach sehr gut in ihrer Rolle, in der sie nicht so oft zu sehen ist, aber wenn sie zu sehen ist, hat sie auch wieder einige grandiose Szenen mit ihrem sehr schlimmen Ex-Partner, der dann auftaucht. Ja, gucken.
Erik, dein letzter Pick.
Ja, mein letzter Pick ist eine Science-Fiction-Serie auf Apple TV Plus und es ist nicht die gerade laufende Foundation, sondern es ist die erste Staffel von Silo, wo ich auch schon im Buch gelesen habe und ich bin auch schon weiter im Buch, als mir die erste Staffel geht.
Oho!
Und ja, ist eben eine Serie nach dem Buch von Yu Howie. Und die Prämisse in der Serie ist, dass alle in so einem unterirdischen Bunker leben, der halt wirklich so wie so ein vergrabenes Silo eben, wie so ein vergrabenes Tierfutter-Silo ist. Und was eben sehr vertikal die Welt da aufgebaut ist. Man kommt bloß auf einer zentralen Treppe quasi von ganz oben im Silo, wo die ganzen, der Bürgermeister und die ganzen entscheidenden Personen sind, nach unten und ganz unten ist eben die ganze Technik und die Generatoren, die das ganze Ding am Laufen halten und so weiter. Und die Serie startet eben damit, macht so ein bisschen so ein Mysterium auf, warum der zu dem Zeitpunkt noch Sheriff Houston in der Serie sagt, okay, er will aus dem Silo rausgehen. Und das muss man eben noch kurz wissen. In dem Silo gibt es ein Gesetz, also ein ganz wichtiges Gesetz. Und das ist, jeder, der sagen will, er will aus dem Silo rausgehen, der muss dann auch rausgehen. Und das ist aber auch so ein bisschen wie ein Tabubruch wird das immer behandelt in der Serie, wenn jemand das sagt. Und damit startet eben die Serie und dann kommt die Juliette Nichols als neue Sheriffin rein und sie tut eben da geht es eben so ein bisschen drum, wie sie dann so ein bisschen detektivisch rausfinden will, warum der Houston das gesagt hat. Und das ist eben so ein bisschen das Anfangsmysterium in der ersten Staffel. Für mich hat sich's auch so ein bisschen, mich hat's ein bisschen erinnert an wie Game of Thrones anfängt, wo eben der Ned Stark reinkommt und entdeckt, ja, warum wurde denn die rechte Hand des Königs ermordet und deswegen nach King's Landing geht, um das rauszufinden. So ähnlich ist eben der Start auch aufgebaut und man lernt auch so ein bisschen das Silo am Anfang kennen, weil die Bürgermeisterin, die geht erstmal am Anfang der Staffel auf einen Trip, das Silo einmal komplett runter, um dann wieder hochzugehen. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da machen wollte. Ach so, ja, genau, sie will die Juliette Nichols quasi persönlich abholen. Und sie ist eben eine Ingenieurin, die ganz unten arbeitet. Und da geht sie mit dem Deputy einmal komplett ganz runter, weil es eben ein gutes Erzähldevice ist, um einmal so ein bisschen Storytelling über das Silo zu machen. Und von da an entspinnt sich so ein bisschen die Story weiter und wir lernen shady Charaktere kennen, wo man bis zum Ende ein bisschen zweifelt, kann man dem vertrauen, kann man dem nicht vertrauen, es gibt so ein bisschen so eine Littlefinger-Geschichte und ja, ich kann die Serie nur empfehlen. Und im Buch war mir beim Lesen relativ schnell klar, okay, hier könnten sie es quasi beenden, die erste Staffel. Und an dem Punkt haben sie es dann auch beendet, die erste Staffel.
Das müssen ja gute Drehbuchautoren gewesen sein, wenn die das genauso machen, wie du sagst.
Der Yu Howie ist auch an der Serie beteiligt.
Ah ja, ich habe zwei kurze Anmerkungen. Eine ist, ich glaube, empfehlen kann man die Serie nur Leuten, die nicht immer Action, Action, Action brauchen. Also weil Sci-Fi-Menschen und Action-Menschen haben ja oft so eine Überschneidungsmenge und dies ist schon eine sehr langsam erzählte Serie. Ich liebe das, ich finde das gut. Ich habe zwischendurch aber auch manchmal gedacht, und dann aber in der nächsten Folge hat sich alles erklärt, warum es so langsam erzählt wurde und so. Aber man braucht ein bisschen ein Herz für langsam erzählte Sachen. Und meine zweite Sache, das ist mehr eine Nachfrage. Ich habe ein kleines Pet-Peeve mit der Serie oder mit dem Konzept dieses Silos. Nämlich, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, der Bürgermeister oder die Entscheidenden sind ganz oben. Erklären die im Buch, wie es zu dieser Entscheidung kam? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weil wir wissen ja nicht, wie das Silo Weil das ist so ein Quatsch. Die Entscheidenden müssten natürlich in der Mitte sein, damit sie keine Wege von ganz oben nach ganz unten machen
aber das,
müssen.
Nee, aber man das könnte, wiederum
man könnte natürlich zwischen den Zeilen rauslesen, dass die IT ja in der Mitte ist und
dass die eigentlich die Entscheider sind.
Was das bedeutet.
Also ich habe ja alle Bücher gelesen, oder ich habe viele Bücher von dieser Reihe gelesen. Mhm. Ich weiß natürlich, wie es weitergeht, deswegen kann ich jetzt dazu nicht so viel sagen. Mhm.
Ja, und gut. Ich bin mit dem ersten Buch noch nicht fertig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da noch mehr Erklärung dazu kommt.
Darauf zähle ich.
Schön.
Wir haben noch
einen gemeinsamen Pick.
Einen gemeinsamen Kulturpick, für den ihr schnell sein müsst, Leute. Piu, piu.
Schnelle Hose an, schnelle Brille, schnelle Frisur.
Nein, wir haben ja schon mal anklingen lassen, glaube ich, auch im Jahresrückblick, dass wir dieses Jahr einen Kultfest-Betriebsausflug planen. Und der hat nun stattgefunden.
Also Planung und Durchführung.
Ja, und ich glaube, es hat uns allen sehr gut gefallen. Wir waren nämlich in Hamburg, haben dort Fischbrötchen und Burger gegessen und an der
Erik, sie ist ein Riesenrad gefahren und haben Puffertiers gegessen.
Nein, und sind an den Landungsbrücken lang gelaufen und was man halt so macht in Hamburg, zufällig
und
war auch gleichzeitig.
Christopher hat uns vorgelesen, was die Landungsbrücken denn sind.
Genau, Wikipedia-Artikel vorgelesen, wie sich das gehört, für wenn man mit Christopher irgendwo im Urlaub ist. Und der eigentliche Anlass, für den wir da waren, war, aber wir waren im Hamilton Musical, also in der deutsch übersetzten Variante, die in Hamburg seit einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr spielt. Und wir hatten ja, also mindestens Christopher hatte ja ein bisschen Angst und ich auch, dass es cringe sein könnte mit der deutschen Übersetzung. Und aber irgendwie hatten wir so über die Wochen davor doch alle richtig Bock auf diesen Tag entwickelt. Wie hat es euch denn jetzt so gefallen? Christopher, sag doch mal.
Gut. Also ich war positiv überrascht, was die Übersetzung angeht. Mhm. Und ich finde sogar an Stellen, also zum Beispiel der Hamilton-Darsteller in dieser Ausgabe kann tatsächlich auch singen. Im Gegensatz, also Lin-Manuel Miranda, glaube ich, kann auch singen, aber nicht wie ein voll ausgebildeter Musical-Sänger. Und das hat mir hier schon besser gefallen. Der deutsche George war auch hervorragend, muss
King
man sagen.
King George, oh Gott, Jan.
Der deutsche Washington auch, also die drei Figuren waren extrem gut, wo ich sagen würde, die sind auf einem Level oder sogar ein bisschen besser als die im Original Broadway Cast. Und ja, also die deutschen Texte, also brauche ich jetzt nicht in meinem Leben, aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert und sie haben an den richtigen Stellen dann doch das Englische belassen. Und
Greatest City in the World.
Und an manchen Stellen haben sie dann doch im Deutschen nochmal so einen eigenen Dreh reingebracht. Funktioniert vor allem sehr gut am Schluss, wo sie dieses im Englischen sehr who dies, who writes the story und
tells your story
und im Deutschen ist es ja wer lebt, wer stirbt, wer schreibt Geschichte und schreibt Geschichte ist ja dann hier ein doppeldeutiges Element. Also ich finde, das funktioniert im Deutschen auch besser als im Englischen. Von dem her, alles in allem, Empfehlung geht raus.
Erik, wie hat es dir gefallen?
Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Also im Hamilcast hatten sie schon mal sowas gesagt, von wegen, ja, es ist ja bis auf den Text, es ist ja genau das gleiche Stück. Und das ist es auch. Also die Musik ist genauso begeisternd und mitreißend. Die Choreografie ist einfach Wahnsinn, was die da in 2 Stunden Stück runterspulen. Hm. Wo, fast 3 Stunden, ja.
Ich würde sagen, 2,5.
Was ja auch fast nur aus, also ja, es ist ja ein Musical, was 100% aus Gesang besteht. Und Gesang bedeutet ja dann auch viel Tanz immer. Mhm. Und die haben eine Physis, das ganze Ensemble und eine Körperspannung. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und was mir bei der Aufführung gefallen hat, ist, dass die Ad-Libs alle sehr, sehr lustig und humorvoll waren. Für mich, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Stücke alle, also zumindest bei mir, haben sie viel mehr traurige Emotionen ausgelöst, mhm, als die abgefilmte Variante. weiß nicht, ob da auch ein bisschen reinspielt, dass man ja, wenn man die Themen hört, wie zum Beispiel das, was dann bei der Lawrence-Interlude kommt, dass man dann schon das so sehr im Unterbewusstsein hat, wenn man es öfter gesehen hat, dass die Emotionen dann trotzdem schon früher rauskommen. Und meine Theorie ist so ein bisschen, dass sie die Erzählclips deswegen ins Lustigere gezogen haben, um so ein bisschen die traurige Stimmung quasi so ein bisschen lustige Kontrastpunkte zu setzen.
Interessant, ja.
Und was mir extrem gut gefallen hat, ist auch unser König George III. Also der ist einfach balls of the wall lustig gewesen. Der hat auch das Publikum komplett im Griff gehabt.
So sehr.
Mit seiner Art und Weise. Und du hattest ja auch schon die Theorie, wo wir danach so ein bisschen drüber geredet haben, ist es eigentlich, dass er an drei verschiedenen Stellen auf der Bühne ist, dass jeder ihn mal so ein bisschen vor sich hat.
Ja. Mhm. Genau.
Und da, wo wir gesessen haben, rechts auf der Seite, hat bei mir dazu geführt, dass die Lawrence-Interlude zum Beispiel nochmal sehr viel stärker gewirkt hat.
Weil Lawrence dann
dieser John Lawrence-Geist einfach direkt vor einem steht und einen quasi sogar anguckt.
Ja.
Das hat den emotionalen Treffer nochmal sehr viel härter gemacht.
Ach, bei Emotionen kann ich auch mit reingehen. Ich glaube, ich habe am Ende 6 oder 7 Mal geweint, auf jeden Fall während des Ganzen. Bei It's Quiet Uptown war ich vollkommen zerstört. Also so habe ich schon lange nicht mehr geweint beim Konsum eines Kulturprodukts. Halleluja. Ich hatte ein bisschen eine Leidensgenossin links von mir sitzen. Die war, glaube ich, mindestens das 3. oder 4. Mal in dem Musical. Die erzählte immer mit ihrer Nachbarin schon, hier, letztes Mal war noch die andere Eliza und so. Naja, und auf jeden Fall wir waren, also bei It's Quiet Uptown haben wir uns quasi gegenseitig die Taschentücher gereicht. Ich fand's auch richtig gut. Und warum wir jetzt gesagt haben, ihr müsst schnell sein, Leute, es wird leider abgesetzt. Also es ist nur noch bis Ende Oktober in Hamburg. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht nochmal irgendwann irgendwo anders in Deutschland kommt. Aber in Hamburg ist es scheinbar nicht gut genug gelaufen am Ende, dass sie es jetzt länger als 1,5 Jahre dort gespielt hätten. Sprich, ihr könnt jetzt, wenn ihr diese Aufnahme hört, klickt euch gleich auf die Website, holt euch ein Ticket, fahrt hin. Es gibt jetzt gerade überall Rabattaktionen, ihr kriegt gerade 2 für 1 Tickets und so. Also wenn, dann jetzt ist der richtige Moment, um hinzugehen und das noch mitzunehmen, weil das lohnt sich wirklich sehr.
Aber das habe ich jetzt im Nachhinein noch mal nachgeguckt, was ist denn eigentlich... Das scheint so gang und gäbe zu sein, eher in dem Operettenhaus, dass da eher jährlich gewechselt wird. Und es ist eher die Ausnahme, dass was mal mehr als 3 Jahre hält. Also ich glaube, das Jugendmusical, das hat 4 Jahre gehalten, aber ansonsten wird da eher so im Jahresrhythmus gewechselt.
Deshalb, und, ja, vielleicht kommt es nochmal nach Stuttgart oder so.
Und ich habe auch die Hoffnung, dass es irgendwo anders hinkommt, weil ansonsten für ein Jahr das zu spielen, die ganze Arbeit reinzustecken, das zu übersetzen, wäre schon ein bisschen...
Und es ist ja auch das erste Mal, dass Hamilton in eine andere Sprache übersetzt wurde.
Ja.
Wäre ein bisschen... Das hätte das außerhalb von der Proportion.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nochmal nach Stuttgart kommt.
Ja, Stuttgart oder im Ruhrgebiet gibt es ja auch noch so ein paar Musical-Theater und so. Hoffen wir mal. Oder vielleicht sogar auch Berlin hier, Potsdamer Platz oder so. Da gibt es ja auch so ein Musical-Theater. Gucken wir mal. Also, aber wir wissen es nicht, deshalb rennt jetzt nach Hamburg und guckt es euch nochmal an.
Alles klar. Ich habe noch, im Hamilcast war ja auch unser George Washington, der war auch im Hamilcast. 2 Folgen zu Gast. Der Charles Simmons, das kann ich ja dann auch nochmal euch reingeben, dass wir es noch in den Shownotes verlinken können, weil der hat auch ein bisschen, es war der erste aus dem deutschen Cast, der da zu Gast war, das heißt, sie haben auch ein bisschen genauer über die Übersetzung geredet und über wie das jetzt alles funktionieren soll und so, ja. Mhm. Mittlerweile sind noch mehrere da gewesen, aber von dem Cast, den wir gesehen haben, war er da und er war der erste vom Hamilton Germany, der da war, sozusagen.
Gibt es eigentlich da so ein, so Namen, so Jamilton oder Almaten oder.
Almaten! Geil!
Nee, also nicht, Erik.
Nee.
Okay, schade.
Es heißt Hamilton Germany.
Okay.
Es gibt ja auch ganz viele Produktionen. Es gibt ja auch Hamilton Australia, die jetzt gerade dabei sind, nach Neuseeland umzuziehen.
Ja, ja, es gibt auch, also englische Produktionen gibt es einige. Es gibt ja auch eine im West End und in, also in London, aber halt keine in anderen Sprachen jetzt, bis auf die deutsche.
Ja. Da hat er auch so ein bisschen angedeutet, dass es noch in anderen Sprachen Versionen wo irgendwo rumfliegen würden.
Na, gucken
wir. Zum Beispiel eine spanische würde wo rumfliegen, was ja natürlich auch irgendwie Sinn ergibt.
Ja, also einerseits, weil das eine Sprache ist, die in sehr vielen Ländern gesprochen wird. Also mich wundert es jetzt, wenn man so darüber nachdenkt, ist eigentlich, wundert es mich, dass es jetzt als erstes ins Deutsche übersetzt hat.
Aber es ist, weil diese Stage Deutschland sind einfach so ein großer Player im Musical-Business.
Okay. Aber eigentlich eher so, dass man sagt, man übersetzt ins Spanische, weil dann hast du halt ganz Südamerika abgedeckt und das ist ja, also mit Lin-Manuel Miranda, der hat ja dann auch noch so eine Connection zur, ja, zum
Hamilton selber.
Genau, also der
und er hat ja auch in der Heights das gemacht, was ja auch so ein, ja, spanisch-englisches Musical war.
Ja, ja.
Stage Deutschland.
Schauen wir mal, was noch kommt.
Was wird?
Was wird?
Wir freuen
was
uns.
Wird? Wir freuen uns.
Damit kommen wir zum Fremdpodcasten und natürlich, wen wundert es, hat hier Becky einiges zu berichten.
Ich habe aber jetzt nicht, also das ist ja auch albern, wenn wir jetzt noch alles, wo wir seit Januar zu Gast waren, alle rausgesucht hätten. Das, also das wäre ja Quatsch gewesen und deshalb haben wir jetzt mal uns auf Most Recent Events beschränkt und da ist gerade diese Woche erschienen die Ausgabe, wo ich in meinem Lieblingspodcast zu Gast war. Leute, ich war bei Schamlos, dem Impro-Comedy-feministischen Podcast, von dem wir hier auch schon öfter gesprochen haben. Die hatten mich eingeladen, eine Art Fußball-101 zu machen. Also die kennen sich überhaupt gar nicht mit Fußball aus. Und ich sollte ihnen mal ein bisschen was über Fußball erzählen. Und sie haben mir Fragen gestellt. Und wir sind natürlich zu vielen gesellschaftspolitischen Fragen gekommen. Es sind aber auch viele lustige Momente, in denen sie nicht fassen können, wie die Handspielregeln geregelt sind oder das, wie ein Videoschiedsrichter funktioniert und so. Also es sind sehr viele lustige Momente, glaube ich, für Menschen, die wirklich auch selber mit Fußball bisher nichts am Hut hatten, aber auch für Leute, die was mit Fußball am Hut hatten und es einfach mal sehen, wie es ist, sich mit Leuten darüber zu unterhalten, die keine Ahnung haben, aber grundsätzlich ein Interesse mitbringen. So, also es war wirklich großartig. Würde ich jederzeit wieder machen und ist eh ein Podcast, den ihr immer hören solltet. Schamlos Fußball.
Ja. Und dann gab es ja noch so ein Film-Double-Feature, wo ihr beide zu im Podcast wart, zu Barbenheimer. Weil habt ihr denn eigentlich erfahren, dass der jeweils andere da auch eingeladen war?
Naja, ich hab irgendwann gesagt, Lara hat mich eingeladen, zu Barbie zu podcasten. Und dann hattest du...
Habe ich gesagt, Moment, Lara hat mir heute Nachmittag geschrieben und mich gefragt, ob ich mit ihr zu Oppenheimer aufnehme.
Und dann ist es uns aufgefallen.
Und dann habe ich ihr nur geschrieben, I see what you did there.
Okay, genau. Und jetzt würde ich erstmal Christopher fragen, warum soll man denn die Folge zu Oppenheimer mit Becky hören wollen? Was gab es denn da so für spezielle Erkenntnisse?
Bestimmt einige, ich habe die Folge selber noch nicht gehört.
Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Wir haben beide die Folge nicht gehört.
Wir hören nur unsere gegenseitigen Podcasts nicht. Wir hocken noch
Wir haben uns das ja schon alles vorher erzählt.
Ich weiß ja schon, dass Rebecca meiner Meinung ist.
Wir sind nach beiden Kinofilmen lang mit der Bahn gefahren und haben uns gegenseitig dazu ausgetauscht.
Okay, dann erzählst du eben, Becky, warum man denn deine Folge mit Oppenheimer hören sollte.
Ja, also wir sind, Lara und ich sind uns nicht unbedingt super einig über den Film, aber wir führen, glaube ich, ein sehr spannendes Gespräch darüber, wie man sich so an dieses ganze Thema abseits vom Hype rantasten kann. Und wir entwickeln auch ein paar Theorien zu bestimmten Stilmitteln, die Nolan in dem Film so einsetzt. Und ein Schlagwort würde ich mal in den Raum werfen, nämlich Cillian Murphys Augen als Mattscheibe für die Bombe.
Cillian Murphy. Nee, Cillian Murphy, wie das auch ist immer. Echt,
ich habe ihn mein ganzes Leben Cillian genannt, aber im Zuge der Werbekampagne zu diesem Kleiner. Film kam es eindeutig raus.
Cillian Kikaro Käser.
Ja, mir fehlte ein Take irgendwie. Und zwar, das ist ja schon, also ihr habt ja so ein bisschen über Nolan-Filmmacher geredet. Und was ich mir mittlerweile immer mehr erkenne, ist, dass er seine Filme irgendwie so auf, er macht eine Szene und rekonstruiert sie dann und führt das Ganze dann zu einem großen Twist hinaus. Was er in dem Film auch wieder versucht, aber für mich fährt das Konzept komplett an die Wand in dem Film.
Das ist ja mit in Ordnung, großen, dass du das findest, aber wenn Lara und ich das nicht finden, müssen wir das ja nicht besprechen im Podcast.
Ja.
Also Leute, wer gerne über diesen Take mit Erik reden würde, ihr könnt ihn einladen.
Erik hat auch noch ein paar Takes auf Lager.
Nicht nur ein paar. Christopher, warum soll man hören, wie du mit Lara über Barbie sprichst?
Ja, weil auch hier waren wir uns nicht ganz einig. Aber ich glaube, wir haben sehr gut herausgearbeitet oder auf jeden Fall mal eine These aufgestellt, ob das jetzt die beste Version ist, die Greta Gerwig trotz Studio und Mattel Influence machen konnte, oder ob es sich Greta Gerwig nicht an manchen Stellen doch ein bisschen einfach gemacht hat. Und ob das jetzt der große feministische Kampffilm ist oder ob es doch ein bisschen dadurch vermiest wird, dass es halt von Warner Brothers und Mattel im Hintergrund mitgestaltet wurde. Und ich glaube, da klappern wir mal so ein paar verschiedene Standpunkte ab. Und auf jeden Fall ist man hinterher schlauer als vorher.
Da wär's vielleicht auch spannend zu sehen, wie in Barbie 2 dann aussehen würde, wo sie dann mehr ihr eigenes Ding machen könnte. Weil es gab ja schon mal mit Wonder Woman und Wonder Woman 2 dann die Diskussion, die leider nicht so gut ausgegangen ist bei dem, wer hat Wonder Woman nochmal?
Patty Jenkins.
Wo dann die Patty Jenkins im zweiten Teil ihr eigenes machen konnte. Aber vielleicht würde es ja hier besser laufen.
Ja, ich hoffe, dass Greta Gerwig das jetzt erstmal nicht mit einem, wie sagt man, 10-Foot-Pole anfasst, sondern einfach sagt, dass...
Da erstmal jetzt auf ihrem Ruhm sich ausruhen und andere Filme machen.
Ja, es gibt ja so diese Regel, one for them, one for me. Also, dass man quasi eins für Studio macht und eins für einen selber. Ich glaube, es war so ein bisschen beides hier tatsächlich. Aber dass sie vielleicht jetzt wieder eher was macht, was nicht an einem großen Corporate und Warner Brothers dranhängt, sondern eher so
ein A21-Film.
Ja, sowas wieder wie Little Women macht, also sowas in die Richtung.
Gut, das war's.
Wie lange ich Margot Robbie nicht in den Trailern erkannt habe, es war Margot Robbie. Ich habe immer gedacht, das ist hier Emma Stone.
Echt?
Emma Stone? Ja. Ich dachte jetzt, du sagst, heißt sie Emma Mackey?
Ja.
Die von Sex Education, die ja auch in dem Film mitspielt.
Ich kenne Erik ja nicht.
Ach so.
Nee, die kenne ich nicht.
Interessant, die ist ja so ein bisschen Margot Robbie Lookalike.
Ja gut, das war die Folge 79. Falls ihr Feedback habt, lasst uns doch ein Kommi da oder ein Posti auf Xi.
Oder Mastodon, ja, ihr erreicht uns auch über Kommentare auf dem Blog.
Genau, also falls ihr keine Kommentare habt, freuen wir uns einfach auf Rückmeldung, dass ihr euch freut, dass wir wieder da sind. Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Da sage ich jetzt, ciao Omens.
Bis später, Silje.
Tschüss.
War die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Also jetzt zeichne ich auf.
Tragisch, tragisch. Liebe Hörende, ihr habt schon das erste Singen von Christopher verpasst.
Ja, das kriegt man nur, wenn man Patreon-Subscriber ist.
Du hast es nicht aufgenommen, auch Patreon-Subscriber werden es nicht
kriegen.
Doch,
die kriegen das.
Wie? Ja, hast du etwa diese AI-Software, die alles aufzeichnet, was du machst, wie in Black Mirror Folge 3?
Ja, das ist hier der John Helm-Referenz jetzt. Der war nämlich in der Folge.
Wirklich?
Nee, war auf jeden Fall in Black Mirror. Das kriegen unsere Patreon-Subscriber. Einfach auf Patreon gehen und dann subscriben. Es kostet auch nicht so viel Geld.
Wen sollen sie denn da subscriben eigentlich?
Na uns! Ja, aber wir. Also Rebecca, du kannst fragen.
Ich weiß zufällig, dass man uns da nicht findet. Deshalb habe ich mich gefragt, wo wir jetzt die Abendhörenden hinschicken.
Du weißt, dass du uns dort nicht findest, weil du auch schon ein bisschen alt und tattrig bist. Tattrig ist auch ein schönes Wort, nicht?
Unglaublich. Wir fangen hier, weißt du, 3 Minuten in der Aufnahme und wir sind schon wieder bei Beleidigungen.
Ja.
Erik, wie geht's dir?
Ja, gut. Das ist jetzt das erste Mal mit dem neuen MacBook Air Komplett-Setup.
Ja, du hörst dich auch schon viel besser an.
Ja.
Nein, das
ist
war
das
gelungen.
So?
Nein, du hörst dich wie immer Nein. Sehr gut an.
Ja.
Oh, wie viel Liter Flüssigkeit habt ihr heute schon zu euch genommen?
Ungefähr so viel, wie ich wieder ausgeschwitzt habe in den letzten 5 Minuten.
Ja.
Aber man muss einfach akzeptieren, dass man nass ist.
Ja.
Diese Aufnahme ist nass.
So, wollen wir dann direkt mal voranschreiten zum Kultpass-Outtake Getränk der Woche?
Sehr gerne.
Oder gibt es da keins?
Ich habe eins.
Was hast du denn?
Das hast du mir vorhin eingeschenkt.
Ja, how many Liköre have I been eingeschenkt bei der Council?
It's not an alcohol.
Ja, Likör kann ja auch was Unalkoholisches sein. Könnte man
Willst du mal kurz googeln, was die Definition von Likör ist?
Könnte man die Definition von Likör weit genug fassen, dass man auch zu Limo Likör sagen könnte? Likör.
Alkoholfreier Likör mit Kohlensäure.
Schau, vom lateinischen Likor, Flüssigkeit. Also im Grunde kann jede Flüssigkeit ein Likör sein. Sind aromatische Spirituosen mit relativ hohem Zuckergehalt.
Spirituosen? Hast du gehört?
Und was sind Spirituosen?
Ja, klick mal drauf.
Vom lateinischen Geist. Also jedes Getränk, was einen Geist hat. Und du könntest ja fast sagen, Ginger Ale hat ja den Geist.
Ich habe auch gar nicht verraten, was mein Getränk der Woche ist.
Du warst nicht schnell genug. Das ist Ginger Ale, der den Geist der Ingwer in sich trägt.
Ja.
Und daher eine Spirituose ist, ein Likör.
Also ich trinke Ginger Ale mit mehreren Eiswürfeln. Das ist mein Getränk der Episode.
Ich glaube, ich bin da näher am Begriff Spirituose dran, denn ich habe zumindest den Apple Cider, den Christopher und ich ja auch in Hamburg da bei dem Fischbrötchen getrunken haben.
Ah.
Ja. Ja.
Zwinki Zwonki. Obwohl, nee, wenn die Leute hier diese Outtakes hören, dann haben sie schon gehört, was wir in Hamburg gemacht haben.
Genau. Fischbrötchen gegessen.
Genau.
Nämlich.
Genau. Stinky Stonky.
Was?
Ja, wegen Fisch. Siehst du, Erik hat's verstanden.
Oh Gott, Christopher.
Heute war ja auch schon Fußball und ich habe ja schon den Banger rausgehauen, frischer Wind in Wolfsburg.
Ja, den hat noch nie jemand gemacht, wenn der Stürmer Jonas Wind ein Tor gemacht hat.
Mhm.
Also ja. Das ist sein Nachname für alle, die ihn nicht so gut kennen wie Erik.
Wie Erik.
Frischer Wind, sagst du. Was sagte der Sky-Kommentator nochmal? Was hast du gesagt? Stürmischer Wind? Nee.
Ja, ein rauer Wind.
Rauer irgendwie. Wind, genau.
Ja.
Ja.
Also um die Gesamtleistung und wie schwer es Heidenheim denn hat in Wolfsburg.
Ja, da werden wir noch viel Spaß mit haben mit diesen Wortspielen.
Naja, Max macht ja jetzt keine Wortspiele mehr. Zumindest
er setzt
im Titel
sie nicht mehr in den Sendungstitel. Grüße
Echt
an den
nicht?
Rasenfunk. Nein.
Heute wäre doch irgendwie guter Auftaktswind oder Es weht ein neuer Wind.
Er macht sie noch manchmal auf die Startseite, aber sie kommen nicht mehr auf den Titel. Weil
jetzt beginnt der Ausverkauf. Die Sponsoren wollten das nicht mehr.
Welche Sponsoren?
Was weiß ich.
Der Rasenfunk ist nämlich Paywall-Werbe- und sponsorenfrei.
Ja, aber er ist hörerfinanziert. Und ich glaube, es haben einfach genug Hörer über die Titel die Augen gerollt. Aber Christopher, was hast du denn für ein Getränk?
Gar nichts.
Ja, ich finde, du musst dir jetzt noch was holen. Du kannst jetzt hier nicht mehrere Stunden keine Flüssigkeit in dich einführen.
Okay, dann mache ich jetzt mal die Sommersby-Verkostung, auch wenn wir die schon getrunken haben.
Ich schicke Christopher sich was zu trinken holen und du machst mit mir die Verkostung.
Das ist ja nicht. Dann starte mal, du.
Also, ich nehme jetzt hier eine Nase von diesem handelsüblichen Ginger Ale mit guten... Ich glaube, da waren mindestens 4 Eiswürfel drin. So. Also es riecht sehr, ich finde ja immer Ginger, er riecht gar nicht so richtig nach Ingwer. Ich finde, es riecht eher so nach Kräutern. Also wie auch so ein Rivella oder so ein Almdudler riechen würde. Also das wäre so meine Nase.
Ja.
Dann kann ich ja mal hier... Ich habe leider keinen Knack und keinen Rillenschluck, weil es schon im Glas.
Aber bei mir
auch. Ich nehme jetzt mal einen Schluck. Ja, ich finde, es könnte noch ein bisschen schärfer sein. Ich mag ja gerne diese Spicy Ginger Ales oder Ginger Biere oder so. Also wenn es noch ein bisschen mehr Power hat. Aber dieses ist eigentlich ganz gut, wenn man noch was reinmischen will. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel drüber nach, dass ein Tropfen Zitronensaft dem Ganzen sehr gut tun würde. Ich trinke es aber jetzt pur weiter, weil ich zu faul bin, in die Küche zu gehen. Und ich würde auf einer Limonaden-Party-Skala. Habt ihr sowas gemacht als Kinder? Wenn es denn mal Limo gab, was man ewig nicht durfte, und dann quasi so eine Limonaden-Party. Auf der Skala würde ich jedenfalls meinem klassischen Ginger Ale eine gute 7,7 von 10 geben.
Okay, es ist also keine billige Agri-Cola mehr, aber es ist also kein Star-Drink, aber es ist auch noch keine die heilige Coca-Cola, die dann bloß zu ganz besonderen Anlässen rausgeholt wurde.
Genau, du sagst es. Du hast es genau verstanden mit der Limo-Party. So, okay, jetzt bist du dran mit dem Apple Cider.
Ja, ich finde, der riecht ein bisschen leicht abfällig, aber auch nicht so sehr. Also er hat auch so ein bisschen Anklänge Energy Drink-haft, so ein bisschen wie dieses Traubenzucker, was man öfter mal beim Energy Drink drin hat.
Ja.
Und der Geschmack könnte für meinen Geschmack saurer sein, finde ich. Der geht ein bisschen sehr ins Süße rein.
Geht sehr ins Süße, aber es schmeckt aber jetzt sehr abfällig oder schmeckt es nach?
Abfällig schmeckt es, ja. Aber ich guck gerade mal, wie viel da drin sind. Also 4,5% sind da drin, aber bei solchen süßen Getränken schmeckt man ja eher wenig von Alkohol.
Ja, das ist wahr.
Das ist ja immer das Heimtückische an diesen Dingern.
Und was würdest du jetzt geben, auf welcher Skala?
Ich gebe ein Läuft auf der Hamilton-Skala.
Erik gibt ein Läuft auf der Hamilton-Skala.
Läuft. Sehr gut.
Christopher ist auch wieder da. Christopher, was ist denn dein Getränk der Episode?
Also ich habe heute im Kaufland Virgin Mojito gekauft, aber dann musste da rum
was noch... Was ist denn das dann quasi?
Einfach Minz mit Zucker.
Und Wasser.
Ja.
Also Limonade.
Und dann hatte ich mir dran gedacht, dass ja doch der Rum schlecht wird im Getränkeschrank. Und jetzt habe ich einen Nicht-Virgin-Mojito. Ein gebumst Mojito.
Ah, es sind auch Minzblätter drin vom Balkon, sehe ich gerade. Du musst erst riechen, Mensch, du bist doch hier der Verkoster. Erstmal das Nosing.
Das riecht nach Minze.
Ah, sehr gut.
Willst du mal probieren?
Nö. Du, ist dein Getränk der Woche.
Okay.
Ja, jetzt nimm einen Schluck.
Ich habe doch gerade einen Schluck genommen.
Das hat doch niemand gesehen. Ich dachte, du machst es jetzt nochmal, weil...
Okay.
Das hat auch niemand gehört.
Es riecht nach Minze.
Die, 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 die. Bling.
Hat das jetzt jeder gehört? Ja.
Und?
Schmeckt auch nach Minze.
Eher auf dem süßen, auf dem sauren Spektrum, eher so pfefferminzig oder nanaminzig.
Das ist, schmeckt nach der Minze, die wir im Garten haben.
Ja, das ist nämlich eine Mojito-Minze, muss man dazu wissen. Ich war beim, als ich die Minzpflanze gekauft habe, in einem Staudengeschäft.
In der Stauderei sozusagen.
Sozusagen in der Stauderei. Und die hatten mindestens 20 Sorten Minze. Ich war dezent überfordert mit meinen marginalen Gartenkenntnissen und habe mich einfach mal für die fancy Mojito-Minze entschieden.
Ja, schmeckt nach Mojito, die Mojito-Minze.
Sehr gut. Mhm. Skala und Punkte?
Das ist kein Energy-Drink.
Egal, dann gibt es eine andere Skala.
Nee, das ist nur bei Energy-Drinks.
Okay, bei Christopher gibt es keine Punkte. Schade, sage ich dazu nur.
Ja.
Apropos rum, ich hatte ja, in Hamburg hatte ich ja auch noch den Tobi Bayer getroffen. Mhm. Am Montag dann haben wir uns noch auf ein Lunch getroffen und da haben wir so ein bisschen geklönt und über Pappkameraden und dass er ja auch dieses Fass hatte. Und da hat er überlegt, ich hatte doch diesen Rum da in den Fass reingemacht. Und hat dann geguckt, dass der Rum jetzt schon 5 Jahre in dem Fass drin ist. War er jetzt auch wieder dort und hat eine Verkostung gemacht. Der muss wohl echt gut geworden sein. Das hat er da bei der Kerwider-Brauerei, ja, da hat er ja so ein Fass da eingelagert sozusagen.
Und da kann man dann jederzeit einfach so hingehen zum Probieren?
Ja, wenn, es ist ja sein Fass sozusagen. Ja. Und das wird er jetzt, glaube ich, auf die Flaschen abfüllen und ja, an die Leute erstmal verschicken, die schon damals bei dem Magmyra-Whisky dabei waren. Und ja, mal gucken, ob noch was abfällt.
Bin ich ja mal gespannt. Falls ja, nächstes oder übernächstes Getränk der Episode, würde ich sagen.
Da bist du aber sehr zuversichtlich.
Ja. Ich bin gespannt, jedenfalls.
Sehr gut. Mir ist immer noch warm, übrigens. Was soll das werden, wenn wir jetzt hier noch 1,5 Stunden
quatschen? Deswegen sollten wir vielleicht mal anfangen, damit wir früher fertig sind.
Aber die Outtakes.
Ja, die haben jetzt schon, also ich finde, das waren jetzt schon hervorragende Outtakes. Hallo, ich habe hier ein ganzes Getränk gemacht während den Outtakes.
Wir müssen ja auch erstmal wieder warm werden.
Ich bin so warm heute.
Wieder reinkommen in den Kultpass-Modus.
Heute beim Fußball, Christopher musste einen Teil mitgucken und dann sagte der Kommentator sowas wie, er kann den Ball nicht einnetzen. Und Christopher so, wieso soll er den denn einnässen? Der eingenässte Ball.
Oh. Ach, ihr müsst noch ein bisschen über euer WM-Schau-Erfahrung reden. Und wie Christopher Fußballs Mimikrie da so am Start war.
Ja, Christopher, es läuft ja quasi, während wir hier aufnehmen, noch die Frauen-WM.
Während wir hier aufnehmen, nicht.
Naja, sie läuft noch im Sinne von, sie ist noch nicht beendet. Das okay. Turnier ist noch, hat noch Laufzeit.
Ja, okay.
Also morgen ist das Finale.
Das waren jetzt sehr viele Worte, um was zu sagen.
Wie viel hast du so gesehen?
Ja, also von den Spielen so ein paar. Vom Rest sehr viel.
Auf TikTok so, meinst
ja,
du?
Ja, nee, also ich habe alle Spiele, alle 3 Spiele der Deutschen gesehen. Mit mäßiger Begeisterung. So im Schnitt. Und,
die waren aber auch erst nur mäßig begeisternd, bis auf das Erste.
Und dann immer mal wieder, wenn wir so übers Mittagessen hinweg was geschaut haben oder ich mal rausgekommen bin aus dem Büro. Und jetzt schauen wir morgen in großer Runde das Finale.
Zu viert in großer Runde.
Das ist für mich eine große Runde.
Okay,
Free is a party, four is a große Party.
Sehr gut.
Wer kommt denn da?
Tammy und Dörte. Also Tammy von Früff und Dörte, unsere Trauzeugin.
Lügli und Dörte. Die Trauzeugin.
Und Dörte. Und Dörte von Dörte zu Hause.
Genau die. Ja, Also er musste gar nicht so viel Fußball-Mimikrie machen dieses Jahr. Ja.
Aber
dafür weiß er jetzt jedes Detail über das Privatleben der Spielerinnen, was sie so auf TikTok verteilt haben.
Ja.
Ja. Ich habe ja auch nicht so viele Spiele geschafft.
Ich habe eigentlich versucht.
In der Woche ist immer Arbeit und das eine Wochenende davon waren wir ja auch noch in Hamburg und ja.
Und auf dem Podstock?
War ein bisschen schwierig, genau.
Ja, deshalb, bei mir lief es halt die ganze Zeit neben der Arbeit so. Also ich habe alles gesehen, was nicht um 3 Uhr morgens lief. Aber gesehen heißt halt auch nicht die komplette Zeit immer mit Ton und Blick auf das Bildschirm und so. Aber es war schon ein sehr schönes Turnier. Es hat mir großen Spaß gemacht. Mhm. Gerne wieder.
Ja, ja, aber jetzt Jahren das Finale, um es mal mit schönen Worten zu sagen, das Finale ist schon wieder ein Exercise in Ambiguitätstoleranz. Ne?
Das Finale, wir versuchen schon einen Hashtag dafür zu etablieren. Sarina versus the Patriarchy. Weil Sarina Wiegmann war ja, glaube ich, im Viertelfinale schon die letzte Trainerin. Und jetzt tritt England ja gegen die Spanierin mit diesem schlimmen Trainer an.
Ja.
Und deshalb sind die Sympathien sehr schnell verteilt, sag ich mal so.
Dass der echt damit durchkommt, so viele Spieler zu verprellen mit seiner Art, die gesagt haben, nee, wir haben keinen Bock mehr, hier überhaupt anzutreten unter diesem Typen. Und dann trotzdem ins Finale zu kommen, ist halt echt, also für die SpielerInnen ist es natürlich toll, aber
die machen das ja auch nicht für ihn.
Ist es
die, die ignorieren ihn ja komplett, auch sehr öffentlich oder öffentlichkeitswirksam, klatschen ihn nicht ab, wenn er sie auswechselt und jubeln nicht mit ihm und so. Aber wenn sie jetzt halt gewinnen, werden sie ihn auch nicht los. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte.
Ja.
Naja, deshalb wird England morgen gewinnen.
Habe ich ja schon immer gesagt.
Hast du das?
Ja, bisher, die letzten WMs hat immer eine Trainerin gewonnen.
Ist das so?
Ja, das habe ich mal irgendwo gehört.
Hatten die USA vorher eine Trainerin?
Also ich habe das auf jeden Fall gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Sie haben halt die letzten beiden Turniere gewonnen, aber es kann schon sein, dass sie vorher eine Trainerin hatten. Ich bin da nicht so historisch bewandert.
US Women's Soccer Team. Gibt es da eine Trainerhistorie?
Ich hätte jetzt noch Coach History dazu gegoogelt, aber.
Heißt das in England auch Coach, in den USA auch Coach, Head Coach?
Ja, na klar. Ich
glaube schon.
Coach Beard heißt ja nicht umsonst Coach Beard.
Ja, Jill Podcast Ellis war bis 2019 Beard, Trainerin der USWNST.
Das wäre, ja. Women's National Team, ja. WNT. Es wäre auch sehr schnell, ich habe einfach Trainerin Fußball USA gegoogelt. Das hat gut geklappt, da ist sie auch gleich gekommen.
Ja, aber hättest du jetzt gewusst, ob sie bis 2019 Trainerin gewesen wäre?
Ja, 2012 bis 2019 ist hier mein erster Eintrag. Muss ich nicht mal weitergehen von Google. Ich würde sagen, dass Google, die heutige Google-Wettkampf, habe ich gewonnen.
Das ist auch kein Wettkampf.
Ja, das sagst du jetzt, weil du nicht gewonnen hast.
Ja, und es stimmt.
Leute.
So, ich hier, meine Arme rutschen schon. Ich glaube, wir müssen anfangen.
Deine gut. Arme rutschen.
Ja, der
Ledercouch
die Maus
oder was, wo die Arme schon rutschen.
Nee, seine, wie heißt denn das? Armlehnen vom Schreibtischstuhl.
Hier mein Enterprise-Stuhl.
Dein Enterprise-Stuhl? Achso, fühlst du dich wie auf dem Raumschiff?
Ja, so piu, piu. Riker.
Was? Warum Riker?
Nee, erinnerst du dich nicht an die Crossover-Folge von Strange New Worlds, wo Bäumler auf diesen Sattel steigt und dann einfach Riker ruft?
Ach so, ja, stimmt.
Und dann erzählen sie in den Behind-the-Scenes, dass er diese Szene komplett improvisiert hat. Und Jonathan Frakes meinte, als seine Frau das gesehen hätte, hätte sie laut losgelacht. weil er nicht sagt so, I'm doing the Riker, sondern also sagt einfach Riker.
Sehr schön. Gut, Christopher.
Ja, gute.
Es kann nur einen Kaiser geben.
Also,
jetzt geht's.
Es ist Folge
ist kein Jahresrückblicksfolge, deswegen musst du ja moderieren, Christopher.
Das stimmt.
Kultpest-Serie und Folge 79. Nur, dass du es schon mal gehört hast.
Kultpest-Serie, Folge 79. Ich bin Christopher, du bist Becky.
Die KulturpessimistInnen.
Ja. Den Fehler habe ich schon lange nicht.
Ist ja quasi noch nie schiefgelaufen.
Das habe ich, den Fehler habe ich schon mindestens seit 2 Wochen nicht gemacht.
Wir haben seit 8 Monaten nicht aufgenommen.
Ja, mindestens seit 2 Wochen.
Okay.
Das umfasst auch 8 Monate.
Ja, ist richtig. Das ist richtig. Ich würde sagen, es vermittelt trotzdem.
Du hast doch diesen Logik-Workshop gemacht.
Es ist trotzdem böswillige Täuschungsabsicht zu erkennen.
Nee, das ist mehr so lustigwillige Täuschungsabsicht.
Ach, lustigwillige Täuschungsabsicht. Kann man das als, wie heißt denn das im Gericht, wenn man, wenn man dafür so einen Grund angibt als Anwalt, Minderungsgrund oder so, ja. Strafmildernd, das ja. meine ich. Ist das strafmildernd, wenn man eine
Ja, wenn man ein Verbrechen begeht, weil es lustig war, dann ist es das auf jeden Fall immer legal.
Es war nur eine lustige Täuschungsabsicht. Ja.
Ich glaube, Christopher, kannst du noch ein bisschen Beckys Pegel wieder
ja.
zurücknehmen.
Ich bin wieder lauter geworden.
Klippig. Klippig unterwegs.
Klipp, 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 klipp.
Ja.
Klipp.
Also sind wir bereit?
Bereit.
Bereit.
Oh, ich weiß, was ich mache.
Moment. Das hast du noch nie gemacht. Okay, warte.